Sonntagmorgen wünsche ich Ihnen. Hier ist der Steinberg-Doppelpass aus dem Airport Hilton in München. Schön, dass Sie dabei sind zu Hause und herzlich willkommen unserem reizenden Publikum hier heute am Set. Wir haben viel zu besprechen in den kommenden 2,5 Stunden. Gucken aufs Topspiel von gestern Abend. RB Leipzig siegt 2:0 gegen den BVB. Ja, da war natürlich die Freude groß. Bei Leipzig endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis und beim BVB wieder das Bundesliga-Gesicht. Das war wieder wirklich nix. Bei Leipzig geht's aufwärts. Der Sieg erhöht zumindest deren Champions-League-Chancen. Bei Borussia Dortmund werden sie immer kleiner. Und große Emotionen gab's am Freitag schon in Hamburg am Millerntor. Hier sehen wir St. Pauli-Trainer Alex Blessin nach dem Sieg gegen Hoffenheim. Was für ein wichtiger Dreier. Millerntor feiert Befreiungsschlag, 3 Punkte gegen den Abstieg. Und die Bayern? Mega Auftritte in der Champions League gegen Leverkusen. Aber gestern wieder nur ein Punkt bei Union Berlin. Und das, nachdem man ja zu Hause gegen Bochum verloren hatte. Beim FCB fehlt auch irgendwie die Bundesliga-Form nach der Bochum-Blamage. Nun ein Remis bei Union. Jetzt freue ich mich auf unseren ersten Gast. Er war mal Trainer in Leipzig, hat sie von der 4. in die 3. und dann in die 2. Liga geführt. Und er war in Fürth und hat da mit einem Jugendtorhüter zusammengearbeitet. Jonas Urbich, und hier ist Alex Zorniger. Herzlich willkommen. Natürlich auch bei Stuttgart, in Dänemark, in Zypern. Hajo von Adel und Band begleiten ihn musikalisch hier rein. Alex Dösenich, bitte so rum.
Schön, dass du da bist.
Sehr gerne, hallo zusammen.
Gerade gesagt, du hast bei deiner letzten Station in Fürth mit Jonas Urbich zusammengearbeitet. Hat der gestern dieses Ding da fallen lassen.
Er wusste, dass ich heute da bin.
Ja, genau, dass du ihn jetzt hier stärkst wahrscheinlich. Wie geht er, wie kann er mit so einer Situation umgehen, wenn er jetzt plötzlich so im Fokus ist beim FC Bayern und dann jeder Fehler auch irgendwie anders betrachtet wird als in Fürth oder in Ringsburg oder in Köln? Ja?
Total stabil. Ja, Jonas ist ein, also von der reinen, von der Trainingsfähigkeit, von der, auch von den mentalen Faktoren, ist die Karriere von Jonas nicht zu verhindern. Die konnte kein Torwarttrainer, die konnte kein Athletiktrainer, die konnte nicht einmal einen Cheftrainer verhindern. Ja, da bin also ich überzeugt davon, auch ich nicht. Ja. Der ist so, der ruht so in sich, aber ich glaube nicht einmal, dass man sagen kann, ein 21-Jähriger darf so einen Fehler auch mal machen, ja, sondern den macht auch ein Erfahrener. Den hat dieses Jahr schon jeder Torwart drin gehabt. Und jetzt hat er auch, und er wird daraus seine Lehre ziehen. Um Jonas mache ich mir gar keine Gedanken.
Wunderbar. Also danke.
Keine negativen Gedanken.
Ja gut, das sowieso nicht. Danke, dass du heute hier bist. Freue mich sehr auf unsere Diskussion mit folgender Runde, die ich jetzt vorstellen darf. Ich begrüße recht herzlich meinen Moderatorenkollegen von Sky, Michael Leopold. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Servus. Dann ein herzliches Willkommen, Alfred Draxler, regelmäßiger Gast bei uns hier in der Runde. Dann haben wir einen Moderator und Content Creator hier, Conan Furlong. Grüße dich, Conan. Und ich begrüße meine bessere Hälfte hier im Doppelpass, Stefan Rettenberg. Wobei, Stefan, eigentlich ist meine bessere Hälfte natürlich Ruth Hofmann, die ebenso herzlich von mir begrüßt wird. Und die fängt jetzt an mit der Frage der Woche. Hallo, Ruth.
Guten Morgen. Ja, gibt es doch noch einen spannenden Meisterschaftskampf in der Bundesliga? Die Bayern patzen zum 2. Mal in Folge. Zuerst die Niederlage gegen Bochum, jetzt nur 1 Punkt in Berlin. Klar, sie sind in der Champions League sehr souverän ins Viertelfinale eingezogen. Da haben sie Bayer Leverkusen in 2 Spielen wirklich dominiert. Aber wenn sie es jetzt in der Bundesliga ein bisschen schlabbern lassen, dann wittert der Konkurrent vielleicht noch mal eine Chance. Bayer Leverkusen spielt ja heute erst gegen Stuttgart. Und wenn sie da siegen sollten, dann ist der Abstand nur noch auf 6 Punkte geschrumpft. Also, was gibt dieser Endspurt noch in der Bundesliga? Unsere Frage der Woche: Macht Leverkusen die Meisterschaft noch spannend? Sagen Sie, ja, das wird bis zum Ende noch mal richtig knackig, oder sagen Sie, nee, nee, Leverkusen wird auch in Stuttgart patzen? Vielleicht ärgern Sie sich über Ihre große Rotation zuletzt gegen Bremen. Das könnte Ihnen am Ende noch auf die Füße fallen. Auf jeden Fall wollen wir wissen, ob die Meisterschaft noch spannend wird. Dankeschön.
Also, was haben Sie für einen Eindruck davon? Du als ehemaliger VfB-Trainer, glaubst nicht, dass Leverkusen da einen Dreier holt, oder doch?
Hundertprozentig nicht.
Hundertprozentig nicht?
Ja. Okay. Ich glaube, Stuttgart ist schon auch wieder, Gott sei Dank, eine Macht. Und, auch wenn es dieses Jahr vielleicht ab und zu ein bisschen bumpy ist und auch die Entwicklung von einzelnen Spielern, ich glaube, dass, dass sie da nicht gewinnen.
Dann gucken wir mal. Heute 19.30 Uhr das große Duell. Wir fangen aber jetzt an mit dem Topspiel von gestern und gucken drauf aus der Sicht des BVB. Es war mal wieder das Bundesliga-Gesicht und das sieht ziemlich traurig aus.
Fassungslos. Hallo. Um Dortmunds Stimmungslage zu fühlen, musste man nur in die Gesichter schauen. Das 0:2 in Leipzig bringt ein immer wiederkehrendes Fazit hervor. Der BVB hat ein Champions League und ein Bundesliga-Gesicht. In der Königsklasse unter Kovac noch ungeschlagen, in der Liga kassiert man nun schon die vierte Pleite im sechsten Spiel. Das fast schon Finale um die Champions League-Plätze gegen Leipzig wird lange Zeit nicht wie ein solches angenommen. Erst nach dem 0:2 die Dortmunder mit einer anderen Einstellung. Bayer, Adeyemi, Girassi, Groß. Der BVB hätte diese Partie noch drehen müssen. So fragen wir uns aber, kann der Trainer das Ruder noch rumreißen? Und wenn nicht, droht Niko Kovac im Sommer das aus?
Stefan, sind wir soweit schon wieder beim BVB, dass man darüber nachdenken muss? Weil es war ja, bevor Kovac kam, auch schon die Diskussion, ist er einer, der längerfristig oder nur bis zum Sommer? Man hat sich dann in den Verhandlungen geeinigt darauf, dass er eben einen längerfristigen Vertrag kriegt, offensichtlich mit ein paar Klauseln, die bestreitet er bzw. bestätigt die nicht ganz. Aber wie siehst du das? Muss man sich schon wieder Gedanken machen über den Trainer oder über was anderes?
Eine sehr, sehr schwierige Situation. Um den Trainer Gedanken machen, weiß nicht. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, sie müssen an den Kader ran und sich da Gedanken machen und den BVB für die nächste Saison neu aufstellen. Er ist ja sehr selbstkritisch. Der Nico hat ja auch gestern nach dem Spiel gesagt, die Statistik, seit ich da bin in der Bundesliga, seit der Winterpause mehr oder weniger 11 Spiele, 7 verloren. Das ist eine Katastrophenstatistik, auch dann im Endeffekt für ihn. Aber ich glaube nicht, dass er der Hauptschuldige ist. Und ich wünsche mir, dass sie über den Sommer hinaus, du weißt, die Saison hört auf, sie fahren zur Klopp-WM nach Amerika. Ja. Ich glaube, da sollte man schon wissen, mit welchem Trainer man diese Hürden auch nimmt. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Nico der richtige Trainer für den BVB ist, auch in der neuen Saison.
Alfred, wie siehst du das? Wird man jetzt schon überlegen müssen, ob das ein Zukunftsmodell ist?
Die Frage ist dann ja, wen willst du denn da hinsetzen? Die Dortmunder haben jetzt ja fast alle Trainertypen durch, sie haben alles versucht. Wenn jetzt Kovac auch so schnell scheitert, ist ja die Frage, wen setzt du da überhaupt noch hin? Also nach meiner Meinung ist das Problem die Mannschaft. Gerade das fand ich falsch. Der BVB hat ein Champions-League-Gesicht und ein Bundesliga-Gesicht. Der BVB hat generell zwei Gesichter, auch gestern in einem Spiel.
Ja, erst die zweite Hälfte.
Also, wenn man die erste Halbzeit sieht, das war doch wieder grauenhaft. Und in der zweiten müssen sie das Ding ja eigentlich drehen. Also da stimmt doch irgendwas in diesem Kader nicht. Da muss dringend mal aufgeräumt werden. Und ich bin auch sicher, dass der BVB, der jetzt seit gestern damit rechnen muss oder weiß sogar, dass es nächstes Jahr keine Champions League gibt. Dass das
Sie könnten die Champions League noch gewinnen und sich so
qualifizieren. Da würde ich mal sagen, da wette ich dagegen, dass sie es tun. Aber dass jetzt die Gelegenheit ist, wirklich mal Tabula Rasa zu machen. Und wir haben ja über die Namen öfter hier gesprochen. Da müssen einfach ein paar andere Typen hin, da müssen Leader hin, da müssen Leute hin, die nicht nur, vorhin ist mal das Wort Schaumschläger im Vorgespräch dir gefallen, der BVB braucht eine andere Mannschaft. Das liegt nicht an Nico. Du kannst nicht nach 3, 4 Wochen Niko Kovac die Schuld in die Schuhe
schieben. Ja, und ich finde, ich bin voll bei dir. Und müsste Nico im Sommer gehen, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre das ein Armutszeugnis für die Verantwortlichen.
Das wäre eine Bankrotterklärung.
Aber ich glaube, sie wollen es auch. Sie wollen, also Dortmund ist ja auch, hat ja auch eine Geschichte mit lange Trainerverweilzeilen. Selbst ein Gerd van Marwijk, vor Jahren schon, ja, war da, was weiß ich, wie viele Tage, Matthias Sammer, Jürgen Klopp natürlich, der dann erfolgreich war im dritten oder im vierten Jahr, ich weiß es gar nicht. Ja, es geht um die Struktur innerhalb der Mannschaft. Wenn du gesehen hast, es gibt bei Dortmund keinen einzigen Spieler, vielleicht mit Abstriche Schlotterbeck, wo wirklich eine stabile Runde spielt. Und bei stabil spreche ich nur mal von 85%, vielleicht auch ein bisschen ähnlich wie bei meinem Ex-Verein Leipzig. Und das musst du einfach haben, um vorne mitzuspielen. Platz 11 jetzt ist ja indiskutabel, total. Aber hat man da auch in der Kaderzusammenstellung Fehler gemacht? Es ist Hummels gegangen und es ist Reus gegangen. Ja, wo alle danach gesagt haben, ja, war ja vielleicht auch Zeit. Du baust auch eine neue Struktur ja auch nicht vom einen aufs andere Jahr.
Aber sie haben ja, Michi, sie haben ja vor der Saison eine ganze Menge gemacht. Sie haben viel dazu geholt und da nehme ich mich auch mit rein. Da habe ich gedacht, oh, das ist gar nicht schlecht, was da jetzt so zusammengestellt wurde. Ja, jetzt steht man wieder vor der Situation, dass man sagt, das passt aber irgendwie nicht, da sind Fehler gemacht worden. Wie siehst du das?
Also ich glaube, wo sie sich in Dortmund auch geirrt haben und ich übrigens auch, ich habe auch gedacht, wenn Hummels und Reus gehen, bekommst du, was Alex auch meint, eine neue Struktur, eine neue Dynamik in die Kabine. Ja. Habe ich gedacht, der ein oder andere macht dann den Schritt mehr, auch in der Verantwortung, ist nicht passiert. Was mich, weil du Schlotterbeck ansprichst, was mich gestern wieder hat hinhören lassen, war, als Schlotterbeck gesagt hat im Interview nach dem Spiel, jetzt tut es vielleicht mal gut, dass wir uns alle, Thema Länderspielpause, länger nicht sehen. Und dann müssen wir das als Einheit hinbekommen. Wenn du nach zwei Drittel Saison noch keine Einheit bist, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass du noch eine wirst. Und da sind wir beim Thema. Und das ist das, was mich am meisten triggert beim BVB. Lass doch mal die Trainer außen vor. Frag doch mal die Jungs, für wen und wieso macht ihr das? Mit 18 wirst du es nicht begreifen, aber mit Mitte 20 solltest du wissen, du hast ein bestimmtes Zeitfenster, um im Fußball spielen zu können und Erfolg zu haben. Für wen machst du das? Hm. Ja? Für Geld? Geld haben sie. Fürs Ego, come on, wenn du Bundesliga-Profi in Dortmund bist, gehen alle Türen auf. Du machst es doch in erster Linie, um egoistisch mal ein Argument zu finden für dich, um eine geile Zeit zu haben, um mit 40 irgendwann sagen zu können, hey, in Dortmund damals haben wir alles reingehauen, was wir konnten und wir waren erfolgreich oder vielleicht hat es dann nicht geklappt, aber du hast alles gegeben. Und jetzt kommt's, du machst es doch für den, der neben dir sitzt und für den Verein und für die Fans. Und wenn du aber natürlich 5, 6 in der Kabine hast, die von der intrinsischen Motivation gar kein Argument jetzt hier finden, das ich gerade vorgebracht habe, ja, dann wird es schwierig. Und das triggert mich beim BVB unglaublich. Und ich glaube auch die Fans des BVB macht das wahnsinnig. Wenn du 80.000 jedes Heimspiel bekommst und Hunderttausende in Europa diesem Verein ihr Herz schenken und alles dafür geben und da sitzen ein paar Jungs, denen ist es völlig wurscht, so fühlt es sich zumindest an.
Aber es gibt ja die gibt es vielleicht, aber nicht immer sozusagen. In manchen Spielen sind die dann ja auch wieder da. Also dieses Auf und Ab, das ist so schwer zu verstehen. Ich sage ja, es genügt
ja wahrscheinlich, wenn du 3, 4 davon in der Kabine hast. Ja, ja. Aber dann wirst du ja auch als Schlotterbeck wahrscheinlich wahnsinnig. Ne?
Aber seit wie viel 100 Jahre gibt es einen Doppelpass?
30. Im September werden wir 30.
Glückwunsch. Und seit wie viel, sprechen wir über diese Geschichte? Also das liegt natürlich auch in der Gesellschaft verankert. Ja, das hat es früher auch schon in Mannschaften gegeben. Das gibt es bei jedem Einzelnen hier im Beruf. Der gesamte Ausblick auf der eigene Karriere hat sich schon auch geändert. Ja, lass uns dann Spaß haben, wenn es passt, dann macht es auch Spaß. Die 5, 6, die du gesagt hast, das liegt wahrscheinlich nur ein bisschen unterm Schnitt von jeder Bundesligamannschaft, wo diese Typen fehlen, wo intrinsisch motiviert sind, wo nach sich gucken, wo eine ganze Armada von Leuten hinter sich haben, wo du am Tag vielleicht, wenn es gut läuft, 5 Stunden mit denen arbeiten kannst und alles andere muss hinten funktionieren. Und jetzt hol mal einen Spieler, den du aufgrund von psychischen weichen Faktoren analysieren kannst, mit dem du noch nicht zusammengearbeitet hast. Da kann alles rauskommen. Das ist nicht ganz so einfach.
Ich muss schon sagen, ich finde die Diskussion richtig bei Dortmund allgemein. Aber nach den letzten beiden Spielen, in denen wir verhältnismäßig für Dortmund viele gute Sachen gesehen haben. In Lille, das war eine sehr gute zweite Hälfte und sie haben das Viertelfinale erreicht, wo es keiner geglaubt hat.
Gestern war die zweite Hälfte eigentlich auch gut und mit vielen Chancen. Ja?
Richtig. Und ich meine, klar, wir bewerten natürlich dann auch Ergebnisse und ein 2-0 ist was anderes als ein 3-2.
Und den Tabellenstand und den Punktestand nach 24,
also 25 Aber so wie Spielen. Wir reden, klingt es eher, finde ich, passend zu dem Spiel gegen Augsburg zum Beispiel. Ich finde, wir müssen heute ein bisschen differenzierter sein nach dem Spiel gestern, weil da waren gute Sachen dabei. Ja, aber strukturell im Kader bin ich auch dabei.
Da bin ich 100% bei dir, aber wir sprechen ja über das große Ganze. Und um Alex nochmal zu vervollständigen, ich finde aber trotzdem, dass du im Verein schon auch eine Wertekultur schaffen kannst. Und das hat für mich zum Beispiel auch damit zu tun, dass wenn ein Spieler zu mir kommt in der Teppichetage, dann sage ich, hör mal, wenn der Trainer dich nicht wirklich ganz, ganz schlecht behandelt, dann wird jedes Problem, das du fußballerisch hast, Trainer, wie sieht das Training aus, Mitspieler, das wird in der Kabine geklärt und mit dem Trainerstab und mit sonst niemandem. Ich will euch nicht im ersten Stock sehen. Ja? Klärt das da unten. Seid manns genug, das in der Kabine zu klären. Und ich glaube, das kannst du als Verein mit einer gewissen Wertekultur schon vorleben.
Aber hat es bei den Bayern mit Uli Hoeneß auch funktioniert über all die Jahre? Also war da auch bisschen. Die Türe zu jedem Zeitpunkt.
Ja, aber frag nach, ne? Ob das ein Problem war.
Es gibt Spieler, die das gemacht haben, die mag ich aber nicht. Weil das macht man nicht, da gebe ich dir recht, das klärst du in der Kabine. Und es ist ja auch kein Weg, nach oben zu gehen und sich über irgendwelche Dinge zu beschweren, die in der Kabine oder eventuell im Trainerteam passieren. Das musst du, da musst du schon mal genug sein, das selber zu klären in der Kabine und nicht oben. Das ist meine persönliche Meinung.
Das heißt, es braucht Leute auf dem Feld, im Kader, die sozusagen diese Führungsrolle übernehmen so, und jetzt, das in der Kabine irgendwie klären.
Und jetzt reden
klären,
wir ja wieder von den Führungsspielern beim BVB. Du kannst sie ja nicht in die Rolle reinreden, sondern sie müssen liefern und sie müssen es zeigen, um Führungsspieler zu werden oder auch wachsen. So, und das sehe ich ja bei Dortmund in keinem Mannschaftsteil. Also Schlotterbeck vielleicht, kann es sein, hat das Potenzial, aber ist ja auch noch nicht da. Aber du brauchst ja zwei, drei, die Mannschaft mitführen. Also früher bei Bayern war es so, Ottmar Hitzfeld vor der Saison oder als wir kamen, hat er gesagt, Oliver Kahn, Stefan Effenberg, ihr tut mir einen Gefallen, ihr haltet die Kabine sauber. Hm. Verstehst du, was er meint damit? Und dann ist es nicht der Weg, nach oben zum Uli zu gehen und sich dort zu beschweren, sondern wir sind verantwortlich und wir haben den Auftrag vom Trainer, die Kabine sauber zu halten. Und das ist ein Elementar, um erfolgreichen Fußball zu spielen.
Hm. Du sagst, Führungsspieler müssen wachsen und müssen sich entwickeln. Aber wenn ich dann jetzt hier Christian Groß, der sicherlich nicht der Hauptverantwortliche für die
Kabine
ist. Pascal Groß, der nicht der Verantwortliche ist.
Christian kennst du noch aus Schalke, der damals.
Ja, habe ich aber
hat verdrängt. Mit den Namen
das
auch
lange verdrängt. Der hat jetzt aber gesagt, er hätte sich das alles ganz anders vorgestellt. Ja, aber ich bitte euch, wir haben uns Pascal Groß auch anders vorgestellt. Ist das denn ein Führungsspieler? Der kam als Nationalspieler mit einem Riesengehalt. Ist das ein Führungsspieler? Nein. Stellt sich jetzt aber hin und sagt, er hätte sich das in Dortmund anders vorgestellt.
Ja, wie hat er sich das denn vorgestellt?
Bitte?
Wie hat er sich das denn vorgestellt?
Besser.
Ja, dafür ist er doch mit verantwortlich.
Sag ich doch, welchen Anteil leistet er denn daran? Genau.
Aber als was hat man ihn denn geholt? Ich weiß nicht, wer wie regelmäßig die Premier League verfolgt, wahrscheinlich du. Ja, Pascal Groß war noch nie ein Spieler, der das irgendwie extrem anders gemacht hat. Nein, ja, und jeder hat auch gesagt, wow, interessanter Move eigentlich. Ja, dann hast du noch Sabitzer dazu im Mittelfeld, dann hast du wahrscheinlich gedacht, Can, Schlotterbeck haben auch was. Gerassi ist ein top-individueller Stürmer.
Schon in Ingolstadt war er nicht jetzt der laute Führungsspieler.
Dann kannst du jetzt nicht sagen, jetzt ist er in Dortmund und jetzt muss er funktionieren.
Nein, ich glaube auch nicht, dass man bei Dortmund dachte, das ist jetzt der Mann, der uns die Kabine sauber hält. Und dafür ist er, glaube ich, einfach zu leise und vielleicht ein bisschen...
Aber er tritt doch nicht auf wie ein erwachsener Nationalspieler. Das ist doch
das sehe ich aber anders. Das ist Pascal Groß bringt unterstrich schon anständige Leistung.
Anständig.
Ja, letztes vier. Ja gut, aber wie du gesagt hast, Pascal Groß ist jetzt nicht gekommen, um da rein zu marschieren und alle zu führen. Pascal Groß ist ein 1A sehr intelligenter Spieler, der auch in neueren Systemen sehr
gut spielt. Der auf vielen Positionen spielen kann, der in Brighton auch viele Positionen gespielt hat und gut gespielt hat. Ja. Und wir haben mal die Diskussion gehabt vor nicht allzu langer Zeit, dass ja die Leute, die gekommen sind zum BVB, sich eigentlich nicht verbessert haben. Ja, also das muss man ja jetzt sagen. Also Bayer jetzt gestern war gut, ja, aber spielt nicht so eine Runde wie in Hoffenheim zuletzt. Gerassi, ja, macht auch seine Tore. Aber
Anton.
Anton ist deutlich schlechter als er letztes Sabitzer. Jahr in Stuttgart.
Sabitzer.
Ja, das muss ja irgendwelche Gründe haben.
Das hat ja was mit der Position zu tun. Wenn du die Spieler holst, die ja angestammte, sag ich jetzt mal, zentrale Mittelfeldspieler sind, Sabitzer oder Pascal Groß, sie aber auf andere Positionen schiebst, wie sollen sie sich denn entwickeln? Ja. Das ist doch ein Problem. Wenn du Anton in der Viererkette als Innenverteidiger stellst, dann auf die Dreierkette aber rechts, das ist nicht gut für die Spieler und auch nicht gut für die Entwicklung und auch nicht gut für die Stabilität, weil das hat BVB nicht.
Also 11 Saisonniederlagen schon beim BVB, das ist echt krass. Jetzt gucken wir mal rein ins Spiel. Komm, wir gucken uns mal das 1:0 an von Xavi in der 18. Minute. Stefan,
ja, erstmal hier der Pass von Openda, der reißt natürlich alles auf mit diesem Pass und dann geht schnell und Xavi ist da, wo er stehen muss. Mich freut das persönlich für ihn, war im Tief drin, sportlich im Tief, kam aus einer Verletzung, hat viel Kritik einstecken müssen, hier jetzt auch die Geste,
wurde geredet. Da sprechen wir vielleicht nachher nochmal drüber, lass uns beim BVB bleiben.
Genau, aber beim BVB?
Ja, weil die spielen ja gegen Leipzig und die haben jetzt ein Gegentor bekommen.
Ja, okay, Kobel hält ihn gut, im Schlafhalle.
Danke, Stefan. Und
macht ihn rein.
Aber wenn du dich da jetzt hinstellst und sagst, du siehst bei dieser Szene, dass es beim BVB nicht stimmt, dann bist du ein Ahnungsloser. Komplett Ahnungsloser. Ja. Auf Ballseite versuchen sie zu verdichten, die versuchen, die sehen, da wird was gefährlich, es ist ein Umschaltmoment, du musst versuchen, Druck auf den Ball zu kriegen, dann löst es Openda überragend und dann ist eine Torwartsituation, es steht an einem Rückraum, wo vier ganz normal, auch schon vor 30 Jahren, vor 50 Jahren und in 30 und in 50 Jahren, die Spieler das Tor sichern. Mhm. Ja. Also wenn aus der Szene irgendjemand was rauszieht, da stimmt die Führungsebene nicht oder der Trainer nicht oder die Spieler nicht. Aber sie kriegen halt natürlich zu viele von den Situationen, ja. Ohne Zweifel.
Also hier ist es nochmal, also der Ball rüber war natürlich wirklich gut.
Den killt jede Mannschaft in der Bundesliga. Ja, ja. Abschluss, kannst du besser halten.
Dann ist einer am Elfer frei.
Es sieht halt unglücklich aus. Es passt zu der Gesamtsituation beim BVB. Und wir haben es ja in vielen Spielen gesagt, bei den Gegentoren vom BVB, es verlässt sich eigentlich der eine auf den anderen, denn schaut er, ach nee, das regelt er schon und das ist, Problem, das ist das Problem, dass eben keiner Zeichen setzt oder Zuordnung macht oder jeder verlässt sich auf den anderen und das ist das Bild vom BVB.
Jetzt gucken wir noch auf eine Szene, das ist die Verletzung von Sabitzer. Das sah nicht gut aus. Hier sieht man, dass er direkt anzeigt, ich brauche Behandlung, ich brauche. Das ist dann Groß und Baumgartner, die da in...
Und Sabitzer,
ja. Also er ist zwischen den beiden und dann...
Auch dort, Pascal Groß haut sich rein.
Ja, ja, klar.
Sabitzer riskiert alles und das passt dann halt auch zu der Situation jetzt gerade eben. Ja, normalerweise liegt der Ball nur beim Gegner und er macht ihn rein.
Ja, genau. Also leider Gottes läuft es beim BVB zumindest in der Bundesliga nach wie vor sehr, sehr unrund und die Frage, die bleibt, ist, wo wird das enden in dieser Saison? Wird es überhaupt Europa oder wird es eine Saison ohne Europa? Und gleich sprechen wir weiter über den BVB, über Leipzig natürlich auch. Für die war das sehr wichtig, jetzt mal wieder einen Dreier zu landen und wieder richtig Anschluss an die Champions League-Plätze zu finden. Wir machen eine kurze Unterbrechung und sind dann gleich wieder zurück hier im Stahlwerk. Doppelpass, bis gleich. Willkommen zurück. Der Stahlwerk-Doppelpass geht in die nächste Runde. Wir sind hier im Erdbeerkirchen mit Heinrich von Hadeln und Band. Und dieser Runde heute, es ist ja nicht so, dass wir das erste Mal über Dortmund reden in dieser Saison. Und natürlich wiederholen sich manche Dinge, natürlich ist man immer wieder erstaunt. Jetzt war das haben wir auch schon rausgearbeitet, keine schlechte Leistung von Dortmund, vor allem in der zweiten Hälfte. Dennoch macht Leipzig da das 2:0. Stefan, wir gucken mal drauf. Lois Openda, den macht er natürlich dann mal richtig gut, oder? Auch wenn er den mit dem Schienbein trifft.
Ja, aber er wollte zumindest in die Richtung, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber du lässt ihn wieder hin relativ blank und ja.
Aber Stefan, wie viele Leute machen das Tor? Also das Tor fällt in einem von 10 Fällen so. Also er trifft ihn 1, er darf nicht so frei stehen, aber normal geht der so nicht rein. Also es ist schon auch ein bisschen wieder dieses Ding, Dortmund kassiert wieder ein Tor, wir können meckern, aber es war schon auch ein sehr, sehr außergewöhnliches Tor.
Absolut. Aber Kane hat es vor ein paar Wochen auch so geschossen, oder? Ja. Zweiter Pfosten. Gegen eine Raumdeckung, wo einer blockt, da ist es manchmal dann halt auch eine offene Position.
Ja, du forderst es raus, ja, auf jeden Fall.
Das stimmt. Wir wollen einen O-Ton kurz einspielen, weil das ganz interessant ist. David Raum hat sich geäußert nach dem Spiel zu den Umstellungen bei Dortmund. Und das hören wir mal an und bewerten es gleich.
Borussia Dortmund ist eine Top-Mannschaft, die in der Champions League immer noch im Wettbewerb sind, mit Top-Spielern und stellen halt dann einfach um, haben in der ersten Halbzeit schon umgestellt, haben sich, glaube ich, ein Stück weit vercoacht am Anfang, indem sie eine Viererkette gespielt haben gegen unsere Fünferkette, kommen aus einer englischen Woche, fressen immer wieder Bälle hinter die Kette in der Verlagerung. Ist ihnen um die Ohren geflogen, dann haben sie es geändert und zweite Halbzeit haben sie dann auch einfach ein gutes Spiel gemacht, aber ich glaube, wir waren einfach dann am Ende griffig genug, haben es gut wegverteidigt, hatten einen überragenden Torwart und nehmen genau die 3 Punkte so mit.
Ganz interessant, ne? Vercoacht in der ersten Hälfte.
Ja, vercoacht.
Also zuckst du da zusammen?
Du spielst in bestimmte Situationen, ist immer Mann gegen Mann. Also was offensichtlich war, dass sie Probleme auf der ballentfernten Seite gehabt haben mit den Wechsel, vor allem auf David Raum seine Seite. So viele Bälle dahinter. Ich glaube, es war mehr so ein seitliches Problem im Verschieben. Ich glaube einfach, dass in der ersten Halbzeit auch RB mit der gesamten Offensive, mit Cesko, mit Openda und mit Xavi viel besser gegen den Ball gearbeitet hat. Mhm. Und das haben sie in der zweiten Halbzeit nicht mehr so gemacht. Deswegen hat der RB auch mehr Probleme gekriegt.
Ja.
Eine taktische Umstellung bewirkt immer was, aber es war ja jetzt auch nicht so, dass dann RB inklusive im Trainerteam 45 Minuten nur zuguckt.
Ich finde ja auch, es ist nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen, wenn ein Trainerteam in der Pause was umstellt, wenn sie was erkennen. Also ist ja nicht, also ich würde dann nicht sagen, dass sie in der ersten Hälfte vercoacht, sondern gut reagiert, oder?
Wenn es 0-1 dort noch steht, dann kann ich eigentlich auch sagen, warum ändert man es nicht nach 25 Minuten? Mhm. Ja, aber es gibt, kommen wir wieder zum Thema Führungsspiel. Ja. Warum stellst du selber nicht um? Wenn du innerhalb von 8 Minuten 4-mal der Arsch aufgerissen kriegst über die linke Seite, ja, über deine rechte Verteidigungsseite, wo du einen Innenverteidiger, potenziell einen Top-Innenverteidiger hast, warum sagst du dann auch nicht selber? Warum nimmst du nicht selber Kontakt auf mit außen? Warum muss das immer von außen passieren?
Ja, ist ja relativ einfach, weil sie keine haben.
Kein Rechtsverteidiger?
Nee, aber keine Führungsspieler.
Die müssen schon erkennen, das stimmt schon. Also der Trainer muss den nicht immer rausholen und dir taktische Anweisungen geben. Also so ist es nicht. Das müssen oder das erkennen gute Führungsspieler.
Ja.
Also im Kimmich, sage ich mal, bei Bayern München, der erkennt solche Situationen und nimmt dann sofort Einfluss auf den Platz. Dafür brauchst du jetzt keinen Coach unbedingt an der Außenlinie.
Und zwar, das war nicht so, dass man 2-mal Probleme über die Seite gehabt hat. Das war gefühlt die ganze erste Halbzeit. Ja, Xavi, ja. Weiß man genau, wie er läuft. Ja, bei RB ist schon seit Ralf Rangnick-Zeiten, dass du halt Doppel-10 dann irgendwann auch mal mit reinbringst. Sehr flexibel, ja, wenn Baumgartner noch mit nach vorne geschoben hat. Also das waren taktisch jetzt auch nicht Dinge, wo aus einer anderen Welt war. Ja, RB war sehr, sehr gut vorbereitet. Aber ich glaube, daran lag es nicht.
Weil Alfred schnauft schon die ganze Zeit so.
Aber wegen dir. Weil
wegen mir?
Ja.
Danke.
Dann.
Ja, komm mal.
Ja. Und? Also ich kann deinen Satz überhaupt nicht verstehen. Das war ja nicht schlecht von Dortmund gestern, hast du gerade gesagt.
Die zweite Hälfte war...
Ja, aber Leute,
also Entschuldigung, die haben Pfosten getroffen, Latte getroffen, die hatten Riesenchancen, die hätten das Spiel niemals verlieren dürfen.
Aber hast du die erste Halbzeit auch gesehen?
Ja,
selbstverständlich. Wir reden da über eine internationale Spitzenmannschaft. Und wenn die eine solche Halbzeit hinlegt, kann ich dir nur eins sagen, damit du es auch begreifst. Ein Spiel dauert 90 Minuten.
Ja, aber... Ich verzeihe dir sozusagen. Weil du mir mit den 3 Euro die Absolution, meine Absolution, erkauft hast.
Aber ich muss auch sagen,
aber Entschuldigung,
das war doch furchtbar,
die erste Halbzeit. Aber Alfred, wir haben doch in dieser Saison von Dortmund schon Spiele gesehen, die waren über die ganze Spielzeit einfach richtig schlecht. Aber das fand ich gestern einfach nicht. Ja?
Ich hoffe nur, dass der BVB intern etwas härter da analysiert als ich gerade.
Okay. Also es gab eine Regel bei Bayern München, wir reden niemals Niederlagen schön. Auch wenn wir zweite Halbzeit gut gespielt haben oder die erste gut, aber wir haben das Spiel verloren. Das reden wir nicht schön.
Okay, trotzdem gucken wir noch mal drauf, was für Chancen sie hatten. Also zum Beispiel eine von Guirassy. Conan, würdest du mir vielleicht ein bisschen helfen, dass das so schlecht von Dortmund nicht war oder dass wir sie schon schlechter gesehen haben?
Ich weiß noch nicht, ich rutsche gerade so in diese Dortmund-war-nicht-schlecht-Rolle rein, aber es ist halt so, weil schaut euch mal diese Suche Chance.
Nach Verbündeten.
Ja, aber zu Recht, weil die zweite Hälfte, also ich gebe Stefan recht, wenn du 2-0 verlierst in einem wichtigen Spiel, dann kannst du nicht dich als Dortmunder draußen hinstellen und sagen, ja, war doch okay. Aber ich finde, wir können zumindest beide Seiten dieses Spiels aufzeigen. Dazu gehört eben auch die gute. Sie hatten, glaube ich, 2,8 XG allein in der zweiten Hälfte und 75% Ballbesitz. Also ich meine, wenn du schon
musst du erklären, dass deine Generation
weiß. Goals.
Genau, also dieser Expected Goals Wert. Genau. Und das ist hoch. Also sie hätten 3 Tore schießen können.
Was ist daraus
geworden?
Null.
Ja, aber da können wir nicht über den Trainer reden in dem Fall. Nicht für,
ich habe nicht über den Trainer geredet. Nee.
Er hat nur über mich geredet. Er wollte mir mal einen reinwürgen, der Alfred.
das ist einfach... Abschlussqualität und auch ein sehr, sehr guter Gulasch.
Du bist nicht allein. Die zweite Halbzeit war definitiv gut. Was noch gar keiner gesagt hat, zur Gesamtgemengelage in Dortmund. Eigentlich müssen sie ja jeden Tag eine Kerze anzünden, dass die Club-WM stattfindet.
Ja, wegen der Kohle.
Die hilft dir wirtschaftlich im Zweifel ein Jahr ohne Champions League, / möglicherweise Europacup. Das wird meiner Meinung nach in den Spielen gegen Mainz und Freiburg relativ schnell entschieden sein, ob da wenigstens noch was geht. Aber das hilft dir wenigstens ein Jahr drüber weg und dann muss eigentlich jeden Tag eine Kerze.
Aber ich sage dir einen, der die Kerze wieder ausbläst.
Ja, das der Trainer. Der Trainer, klar.
Ja, also
aber ich sage ja wirtschaftliche egal. Sicht, Alex. Ich habe es aus wirtschaftlicher Sicht.
Ja, du hast gesagt, jeder. Und das wird der Trainer, das Trainerteam und auch die Spieler nur bedingt. Aber die Diskussion, die ist auch schon ein paar Jahre alt. Ja, es gibt halt dieses Ding, diese Gelddruckmaschine in diesem Jahr. Und da nehmen sie teil und es ist auch gut für die Reputation, weil du auch gerade eben gesagt hast, keine internationale Topmannschaft. Wir haben in Deutschland keine internationale Topmannschaft außer Bayern München. Eine internationale Topmannschaft ist eine Mannschaft, die Jahr für Jahr in einem Bereich ist, wo du sagst, das ist top in Europa.
Ja, jetzt muss ich mal sagen, die waren im Champions-League-Finale. Das muss man ja schon mal feststellen. Ne? Sie waren im Champions-League-Finale.
Und im Jahr davor?
Das weiß ich nicht.
Siehst du, ich auch nicht.
Ja, aber schon mal ein schlechtes Zeichen. Ja, aber ich würde Leverkusen schon dazu zählen, vor noch gar nicht so allzu langer Zeit Euroleague-Finale gewesen. In der Champions League, glaube ich, klar, gegen Bayern ausgeschieden, völlig
verdient. Aber direkt qualifiziert fürs...
Sie haben gut performt, finde ich schon. Also wir haben nicht nur Bayern München, ich finde, mit Abstrichen haben wir schon auch...
Es kommt immer darauf an, was für ein Zeitraum man spricht. Ja. So. Bayer Leverkusen für mich irgendwie jetzt im Kopf, seitdem Xabi Alonso da ist, oder? Wo waren sie davor international?
Um die Jahrtausendwende waren sie auch mal im Champions-League-Finale gegen Real Madrid 2001, glaube ich. Also so, es gab schon Phasen, auch wo Leverkusen... Ja. Aber wie Bayern, dass du eigentlich relativ verlässlich Viertelfinale, Halbfinale, Finale,
Champions League erreichst. Dortmund dazu
das haben wir natürlich
dann
nur
auch Leipzig zuzählen. Dann musst du auch Dortmund, dann musst du Leverkusen. Ich glaube, Leipzig war die Halbfinale Champions League bei Corona.
Ja, genau, in diesem Endturnier
da
damals,
viele, wo die Bayern aber gewonnen haben. Ja, irgendwann zu deiner Zeit war halt Werder Bremen auch noch mit dabei. Aber das kontinuierlich, irgendwie die Konstante, ist immer Bayern.
Ja.
Jahr für Jahr. Und da musst du halt dann auch performen und diese Ansprüche musst du auch haben. Und dieses, wir reden Niederlagen nicht schön, nehme ich mit in der Zukunft. Das muss jeder Generation bei Bayern klar sein. Und ich glaube, jetzt gerade bei der Generation ist es auch wieder klar.
Ja, absolut. Jetzt wollen wir noch kurz hören, was Niko Kovac sagt zu seinen Zielen und den Zielen des BVB, damit wir den BVB-Block abschließen und ein bisschen auf Leipzig schauen. Ein Verein, den du ja auch erwähnt hast, dass du da auch gearbeitet hast und der sicherlich dich nach wie vor interessiert. Aber erstmal Niko Kovac.
Das ist die bittere Wahrheit. Wir sind hinten dran, haben noch 8 Spiele zu gehen. Es wird nicht leicht. Aber jetzt von 4 zu sprechen, ich glaube, wir müssen jetzt erst einmal zusehen, dass wir überhaupt Bundesligaspiele gewinnen, weil in der Champions League machen wir es gut, aber in der Bundesliga eben nicht.
Ja, überhaupt mal sehen, Bundesligaspiele wieder zu gewinnen, das klingt dann doch nach Realismus. Und wir machen jetzt einen Spot. 89 Sekunden Hinweise von unserem Sportwettpartner und dann gucken wir auf RB Leipzig. Bis gleich. Vielen Dank. Da sind wir wieder zurück bei uns in der Runde beim Stahlberg Doppelpass. Wir gucken jetzt auf RB Leipzig. Da ist ja auch Woche für Woche immer wieder Kritik. Und wenn du dann mal gewinnst gegen den BVB, dann kommt so ein bisschen Erleichterung sicherlich auf. Also das ist die Sichtweise auf dieses Spiel von RB.
Ein Gruß an die Kritiker mit dem Hinweis, ihr redet mir zu viel. So könnte man den Jubel von Xavi Simons interpretieren. Leipzig gibt die richtige Antwort auf dem Platz. Der 2:0-Sieg gegen den BVB, der erste Liga-Dreier seit 4 Partien, ein echter Befreiungsschlag und ein Statement Richtung Königsklassenplätze. Unter den Augen von Red Bull Oberboss Oliver Minzler verschafft sich auch Marco Rose ein bisschen Luft. Der Leipzig-Coach in den vergangenen Wochen schwer angezählt. Nun ist man wieder voll im Rennen um die Champions League. Also scheint nun ein Happy End für Rose in Sicht?
Dieses Hin und Her, auch in der Beurteilung von Trainern, jetzt in dem Fall Marco Rose, Stefan, wie empfindest du das? Jetzt ist wieder Hoffnung, jetzt ist wieder gut. Dann
klar ist Hoffnung da. Hat ja lange gedauert, um diesen so wichtigen Sieg dann auch einzufahren. Das haben sie jetzt mal geschafft. Gegen Dortmund halten sie auf der konnten den Vorsprung sogar ausbauen.
Ja.
Für die ist natürlich die Qualifikation für die Champions League auch enorm, enorm wichtig. So, das war ein Riesenschritt, aber es sind noch 8 zu gehen. Sie haben noch einen Pfund im Köcher und das ist natürlich das Pokal-Halbfinale. Ich glaube, da sind sie auch sehr, sehr fokussiert drauf. Von daher, auch ich habe schon vor Wochen gesagt, dass Rose der richtige Trainer ist für RB, genauso wie Kovac der richtige auch sein wird, in meinen Augen für den BVB. Bravo. Alles nur festzumachen, immer an den Trainer, ist mir zu billig. Auch das ist eine Mannschaft, die unglaublich viel Potenzial hat, um eigentlich ganz oben mitzuspielen. auch da gab es zu viele Schwankungen, vor allen Dingen nach der Winterpause. Aber ich sage, dass Rose der richtige Trainer ist.
Du klatschst da.
Ja, aber es ist echt geil, wenn einer Partei für die Trainer ergreift, ist doch ganz klar. Aber das Potenzial ist da. Ist es in der Breite da? Sie spielt die ganze Runde eigentlich schon, weil Yusuf Paulsen immer wieder verletzt ist. Gomi ist vorne drin, muss rangeführt werden. Dann haben sie mit Openda und mit Cesko immer zwei Stürmersysteme. Da kann man dann auch sagen, dann stellt das System um. Aber das ist auch nicht ganz so einfach. RB, ich glaube, das Problem ist ein bisschen, muss man ein bisschen weiter fassen. Ja, in den letzten Jahren sind 27 Spieler von Salzburg nach RB gekommen. Hm. Mit einer klaren Vorerfahrung in Richtung dieser Spielweise. Die sind nicht mehr da. Ja, also Cesko ist gekommen von RB, ja, aber in einer Phase, wo er in dem Jahr 23, 24 gekommen ist, also 22, 23 seine letzte Runde in Salzburg, da war er am Anfang, war er In-and-Out-Spieler. Ich habe mal das Spiel anguckt, da hat er gar nicht angefangen. Hat, glaube ich, 4 Tore in der Vorrunde gemacht, danach noch. Openda hat einen ganz anderen Spielstil in sich drin. Diese Spieler sind eigentlich tragend. Xavi hat man es jetzt auch gesehen. Ein ganz, ganz toller Spieler. Wie mental stabil ist er, muss er dann nach dem Tor so dastanden und sich von Riason anmachen lassen bei dem Freistoß. Ja. Also da weißt du, wie es um das psychische...
Wir können die Szene ja noch mal zeigen. Also muss er das? Darf er das?
Darf er nicht, wenn er Größe... Der hat ein Tor geschossen und alles vorbereitet. Ja,
Alex, mach ihn doch vielleicht auch mal an. Der ist so jung. Es hat ihn beschäftigt. Lass doch ein bisschen milde walten.
Ja, mir geht es ja gar nicht um das Spiel, mir geht es um das Gesamtkonzept nach einer Mannschaft. Ja. Aber das funktioniert dann halt irgendwann nicht so gut. Und das, wie das Marco handelt, mit welcher Ruhe,
total.
Nicht nur, dass er Leipziger ist, sondern der ist auch schon eine Weile da. Der weiß genau, wie das ganze Konstrukt funktioniert. Ja, ich hoffe, dass Jürgen jetzt ihm einfach auch noch die Stabilität gibt. Oliver Minzlaff ist natürlich auch, der will auch, das ist RB. Die wollen immer weiter.
Die wollen das Maximum, die wollen nicht
um den vierten Platz kämpfen. Ich meinte milde mit Xavi. Meinte nicht mit
dem. Aber du kannst nicht nur milde, du musst ihm auch irgendwie klar machen, mach das mit 21. Wenn er es nicht weiter lernt, dann macht er es mit 24 immer noch. Und
Alex, du hast auch mal so in Stuttgart Küsschen verteilt, genau, weil dein Spieler Timo Werner ein Tor so gefeiert hat.
Genau.
Also das...
Und ich bin müsstest Krüger du mit dir auch kritisch bei NHL 0 auch wieder passiert.
Aber beim Akku bin ich ja total bei dir. Und ich glaube, was ich als Trainer...
Aber wie alt warst du da auch? 21?
Optisch, ja.
Ein Mühe älter. Ich bin ja beim Akku total bei dir. Und ich glaube auch, was du natürlich als Trainer auch fuchst, dass diese ganzen Faktoren, von denen du abhängig bist, die manchmal in die Bewertung gar nicht mit einfließen.
Aber
um nur ein paar zu nennen, fehlt dir ein Schlager, Ankerpunkt. Ja, ja. Xavi spielt sein erstes großes Turnier, kommt nicht so in die Saison, wie du es dir vielleicht vorgestellt hast. Ganz junger Spieler hat Ausschläge. Cesko, junger Spieler hat Ausschläge.
Wie sieht das die Struktur gerade bei RB aus? Also wer sind die Führungsspieler?
Aber ich würde
das ist Girassi, das ist normalerweise Orban. Das ist
Girassi?
Gulaschi.
Ja.
Ja, das ist Orban. Das war auch mit Campbell. Das ist Jussi normalerweise. Das ist vom Alter,
aber wie lange da ist. Schlager ist ein totaler Ankerpunkt.
Aber der muss es halt auch schon.
Aber Stefan,
bei Schlager gab es eine Analyse gestern.
Ihr seid jetzt streng heute mit
mir. Wie erfolgreich er, also wann er dabei war. 66 Spiele haben sie klar mehr Punkte geholt, mehr Torschüsse rausgespielt, bessere Pässe gespielt, 65 Spiele, wo er nicht dabei war. 65 zu 66, wenn ich diese Statistik höre, dann muss ich schon sagen, dann bringt mich der Spieler auch nicht brutal weiter, weil er halt nicht jede Woche auf dem Platz steht. Also Zuverlässigkeit, und da kann er nichts dafür. Und ich bin total dabei, mit Schlager wäre das eine bessere Runde, ohne Zweifel. Aber wenn er nicht zur Verfügung steht, dann ist das ein Problem. Und zwar in viele, viele Spiele.
Dann ist die Breite im Kader.
Ja, und die kannst du halt auch bei dem Level, dann hast du noch Baumgartner, dann hast du noch Seiwald. Ja, du kannst halt auch du kannst auch sagen, Silva, warum haben sie einen Abgeber vorne drin? Aber was da hinter der Kulisse läuft, ja, das kann sich von uns keiner vorstellen, das kann sich von euch keiner vorstellen.
Was meinst du?
Berater, Spieler selber, ja, es sieht so aus, wie wenn ich halt vielleicht 20% Einsatzzeit kriege, dann ist das bis zum Ende des Transferfensters. Das ist ein Albtraum für jeden Trainer, für jeden Sportverantwortlichen.
Das ist aber nicht nur in Leipzig so. Also
das ist überall.
Ja. Also, ich glaube, wir reden hier heute ein paar Dinge ein bisschen zu schön in meinen Augen. Man muss ja auch immer feststellen, die andere Seite jetzt, dass der RB Leipzig in der Champions League komplett abgelost hat, komplett versagt hat, dass sie jetzt gerade mit einem riesenteuren Kader um die Champions League-Qualifikation zittern. Also diese Saison läuft ja nicht gerade so, dass man zufrieden sein kann. Und es findet ja gerade jetzt in diesen Minuten eine große Sitzung in Leipzig statt. Der Jürgen Klopp ist da. Oliver Minzlaff ist nicht da. Deswegen wird es keine großen Entscheidungen geben. Aber Rose hat ja, wie wir gerade festgestellt haben, erstmal bis Ende der Saison erstmal Ruhe. Aber es geht natürlich auch hier, wie in Dortmund, um einen Umbruch, weil man komplett unzufrieden ist. Der Marcel Schäfer wird heute zwei Pläne vorlegen mit zwei Kadern. Einen unter der Voraussetzung, wir schaffen die Champions League, und einen, wir schaffen sie nicht. Und das Hauptproblem wird erkannt sein und wird auch heute besprochen, dass die Mischung bei RB vielleicht nicht mehr stimmt. Das weißt du besser als jeder andere. Du hast diese alten Aufstiegshelden, du hast Paulsen, du hast Klostermann, du hast Orban, du hast wer noch?
Gulaschi,
und so weiter. Und das passt jetzt nicht mehr so. Also Leipzig plant da einen brutalen Schnitt. Und das ist in meinen Augen auch richtig. Denn eins steht fest, diese Saison ist aus Leipziger Sicht, wenn sie jetzt nicht noch strahlend in die Champions League einziehen, ist das eine echte Katastrophe.
Und der Pokalgewinn. Außerdem, dein Job war es jahrelang, Dinge negativer zu sehen. Mein Job ist es seit Jahren, Dinge positiv
deswegen
zu sehen.
Deswegen verstehen wir uns
und vor allem,
ja auch, weil wir uns ergänzen.
Genau.
Also das ist ja dann. Genau.
Stefan, wie siehst du das denn? Auch nochmal vielleicht mit einem Blick auf so einen jungen Spieler wie Xavi Simmons, der da dieses Thema macht.
Ja, ich würde das nicht auf die Goldwaage legen, ganz ehrlich. Ist ein junger Spieler, voller Emotionen. Es ist ja auch nicht einfach für so einen jungen Spieler, wenn du sie immer auf die Ohren kriegst, über Wochen. Du wirst kritisiert, mach da mal so. Sehe ich jetzt nicht schlimm.
Bist du der Meinung, dass man mit ihm ungerecht umgegangen ist? Oder warum hast du
da Verständnis? Er hat ja selber hohe Ansprüche, aber er ist noch in der Entwicklung. Er ist ja kein fertiger Spieler, da muss er ja erst mal hinkommen. So, und wenn er dann über Wochen eben die Leistung nicht abrufen kann, die man von ihm erwartet, dann kommt Kritik. Auch das ist eine Lernphase übrigens für einen jungen Spieler. Aber es macht ja auch was mit dem Spieler. Ja? Und wenn er jetzt mal so macht nach seinem Tor, mein Gott.
Also das auch aus einer längeren Verletzung raus.
Ja, ja, klar, aber Conan, es ist ja so, das war ja ganz interessant. Also du hast seine Rolle so definiert, dass er das Negative sehen muss. Du hast dich selber auf der positiven Seite gesehen. Ist denn eigentlich aus deiner Sicht, ist das zu viel, was auch von außen, auch medial, auch von den Fans und so, von uns Fußballfans auf solche Spieler teilweise einprasselt, was da für einen Druck vielleicht entsteht?
Da muss ich jetzt vorsichtig sein, weil ich bin nämlich ganz vorne dabei. Ich rede öffentlich auf meinen Social-Media-Kanälen nonstop über Spieler und über Mannschaften. Im Falle von Xabi.
Aber du hast doch sicher den Anspruch, da nicht jetzt populistisch und unfair zu sein.
Nee, überhaupt nicht. Ja? Aber das kann ja oder wird ja im Zweifel ein individueller Spieler, der kritisiert wird, nicht unterscheiden. Ja. Am Ende willst du nicht öffentlich kritisiert werden, aber Profispieler, ich glaube, das gehört einfach zum Geschäft. Es geht immer um die Art und Weise. Und im Falle von Xabi, finde ich, muss man noch mitbedenken, das ist einer der ganz wenigen Spieler, die schon unheimlich früh ins öffentliche Licht gerückt wurden, als er damals bei Barcelona in der Jugend, dann bei PSG in der Jugend war. Sehr auffälliger Spieler, schon als, ich weiß gar nicht, 10-, 11-Jähriger gefühlt. Und dass der auch mal sich sowas rauslässt, so ein da-da-da, das finde ich überhaupt nicht schlimm, vor allem nicht bei seiner
Qualität. Aber müsste der dann nicht jetzt mit 21 schon noch viel reifer sein?
Naja, also wenn du dann, wir haben es ja vorhin gesagt, dein erstes Turnier spielst, das auch nicht so schlecht, wichtige Tore machst und dann auch mal ein Loch fällst, ja, das kratzt natürlich an dir, da musst du auch einfach mal durch, das finde ich nicht schlimm.
Aber jetzt siehst du da recht.
Stefan, du darfst gerne auch auf mich
drauf. Ja, weil das sitzt die milde Seite, das juckt mich jetzt. Wo warst du denn mit 21?
Oh, da bin ich noch mit der Trommel um den Weihnachtsbaum gelaufen, so ungefähr. Ja, das stimmt schon, ja.
Wahrscheinlich auch im Sommer.
Ja, ja, genau. Ja. Nein, also ich sag dir es ganz ehrlich.
Nein, ihr müsst
doch. Ich möchte nicht tauschen, weil die ganzen Jungs, die auch, sagen wir mal, durch Nachwuchsleistungszentren gegangen sind, durch La Masia jetzt in dem Fall bei Xavi Simmons, die ja mit 12, 13 schon jedes Jahr wissen, am Ende des Jahres wird aussortiert. Es ist schon, also es ist also schon eine andere Kindheit als, sag ich mal, ich sie hatte, ja? Keine Frage, ja? Ja,
logisch. So werden sie doch groß, die haben doch gar keine Kindheit. Die gehen mit 12, 13, werden die schon so extrem trainiert und gefördert und gefordert. da musst du alles andere beiseite schieben, um vielleicht mit 17 oder 18 einen Profivertrag zu bekommen. Es gibt ja auch Spieler, die mit 18 schon in der Bundesliga spielen. Die spielen auf einmal vor 60, 70, 80.000 Zuschauern. So. Ich war jung, ich hatte einen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach. Jetzt spielst du das Derby gegen FC Köln. Ihr kennt die Rivalität zwischen den beiden. So, jetzt gehst du da rein ins Stadion, damals noch Müngersdorfer. Und dann habe ich gespielt und du wirst durchbeleidigt von 15.000 oder 20.000. Ich nehme die Wörter jetzt nicht in den Mund, weil das ist nicht gut für viele Kinder, die zugucken. Oder ihr macht so ein Piep, Piep, Piep permanent drauf. Das ist nicht einfach und das macht auch was mit dir. Und dann gehst du nach Hause und denkst dir, wow, also das ist schon nicht einfach für auch so ein Xavi in so einer Situation, wenn du Kritik einsteckst. Natürlich, Kritik muss dich stärker machen, um zu einem sehr guten Spieler zu werden. Aber das ist nicht einfach. Also du mit der Trommel um Weihnachtsbaum und wir vor 75.000 im Stadion.
Ja, ja, ja.
Also das ist schon eine andere Welt und eine andere Liga. So werden sie groß und manchmal muss man denen auch mal was verzeihen. Das ist meine Meinung. Ich sage nicht mit 30, dann musst du dieser fertige Spieler sein, aber mit 18 oder 20 oder 21 absolut vertreten. Mein Augen.
Ja, finde ich gut, das von dir zu hören, so als auch mit dem Rückgriff auf die Zeit, als du ein junger Spieler warst und was dich da bewegt hat. Wir sprechen gleich weiter, auch über dich, Conan, weil du nicht nur erlebst, dass du Spieler kritisierst, sondern eben auch, wenn du arbeitest, teilweise als Content Creator in den Stadien, außerhalb der Stadien, eben auch Kritik kriegst und teilweise auch angegangen wirst. Und die Frage ist, ob das eigentlich Normalität ist im Umfeld des Fußballs. Und wir sprechen auch über Union, über Steffen Baumgart, der gestern oben auf der Tribüne auf- und abgetigert ist und letztlich sich über einen Punkt seiner Unioner gegen die Bayern freuen durfte. Das nach einer kurzen Unterbrechung hier bei uns im Stahlwerk. Doppelpass, bis gleich. Wir haben eine sehr engagierte Diskussion heute und waren gerade, wenn Sie jetzt erst dazukommen, so ein bisschen bei der Diskussion, ist der Umgang mit so Spielern wie Xavi Simons eigentlich okay? Wie ist das mit dem Druck? Und ich habe gesagt, du erlebst ja auch so ein bisschen als Fußball-Influencer, als Content-Creator, dass nicht alles immer nur rosig ist. Und das kann uns jetzt die Ruth mal zeigen. Beispiele von deinem Wirken, Conan.
Ja. Ja, wir können das gerne mal zeigen, Conan, was dir so widerfahren ist. Also man kann an der Stelle auch erwähnen, Conan stammt ja eigentlich auch aus dem Hause Sport 1. Also hat da als Praktikant angefangen und die Laufbahn über das Volontariat bis hin zum Moderator gemacht und ist jetzt eben erfolgreicher Content Creator auf TikTok, auf Instagram und hat dort eine eigene Reihe, die nennt sich Wie bewerten wir? Da spricht er also immer über gewisse Spiele, Szenen, Spieler, was eben ansteht und nimmt die direkt in den Fokus, hat ja schon angesprochen. Also er ist natürlich auch mit Kritik nicht am Sparen, aber letztendlich, was muss man als Person der Öffentlichkeit dann so aushalten? Also wenn er dann unterwegs ist in den und vor den Stadien und da seinen Content aufnimmt, dann gibt es eben Situationen, da wird er richtig von Fans, von Leuten, die um ihn herum sind, angegangen, bepöbelt, das Equipment kaputt gemacht und wie sich das zugetragen hat, zum Beispiel im Sommer nach dem EM-Eröffnungsspiel, das sehen wir jetzt mal.
Ja, ein Video, aber du stehst im Weg.
Wie unsinnig ist das denn?
Wieso ist das unsinnig, wenn ich damit mein Geld verdiene?
Damit verdiene ich so Geld?
Ja.
Wie unsinnig ist das denn?
Ja, komm. Warum gehst du jetzt auf den Sack?
Ja, weil du Kacke machst.
Warum denn?
Du verdienst Geld damit?
Ja, natürlich.
Das hat sich, hast du nicht verdient.
Ja, okay, aber...
Ja.
Alter, bitte.
Hey, wie spielt das? Alter, was für ein Versager bist du? Wenn das dein Weg ist, Geld zu verdienen, wirst du in deinem Leben zu gar nichts kommen.
Bruder, piss dich.
Das ist aber nicht, Junge.
Was?
Den Pressing und Aufbau komplett überrollt und genau an...
Jo, was ist los? Ah, willst du dich jetzt genau daherstellen? Komm, mach keinen Scheiß. Komm, hau ab.
Na, Alter. Und Can Uzun ist ein toller Spieler, aber er muss mehr an Ekitike abgeben. Was meint ihr?
Digga, jetzt mal.
Herr Conan, wie geht's dir damit?
Gemischt. Ich bin mir vollkommen bewusst, und es geht bestimmt einigen Zuschauern gerade auch so, dass Influencer im und ums Stadion nicht die beliebteste Form des Besuchers sind. Ich nehme mich vielleicht auch aus Selbstschutz ein bisschen daraus, weil ich tatsächlich, wie du es gerade erwähnt hast, gut gelernter Journalist bin, hier im Hause gelernt und dementsprechend auch mein Content eigentlich journalistisch geprägt ist und ich versuche seriös über die Spiele und Spieler zu reden. Das kann natürlich der x-beliebige Fan, der jetzt da vorm Stadion steht, nicht unterscheiden. Und deswegen bin ich auch, wie man im ersten Clip auch sieht, offen für die Diskussion darüber grundsätzlich. Also ich verstehe, wenn jemand sagt, kommt jemand wie du und nimmt uns Karten weg. Aber mich anzuspucken oder seine, ihr wisst schon, rauszuholen.
Auf dein Equipment zu pinken.
Oder es zumindest zu versuchen und diese Dinge, das ist halt unwürdig, finde ich.
Aber ist das jetzt, weil du Content-Creator bist, oder ist der Umgang generell da im Stadion?
Nee, das kann man nicht behaupten. Also 99% der Leute, die mich ansprechen, kennen mich entweder von wo auch immer und sind sehr freundlich, fragen vielleicht nach einem Foto oder wollen einfach quatschen. Aber diese Antipathie gegen, ich weiß nicht, ob es Medien sind oder speziell Influencer, ich glaube eher Letzteres, ist schon da. Und da muss man schon sagen, habe ich daraus gelernt und versucht, mich weiter außerhalb zu platzieren, weg von den Mengen, weil ich will ja auch keinem auf den Sack gehen. Aber selbst das hat im zweiten Fall nicht funktioniert. Ich stand da im Gebüsch an der Allianz Arena, aber alle sehen natürlich das Licht.
Ja.
Ja, und dann hat sich einer gedacht, wäre es eine clevere Idee, da so ranzukommen. Aber ich glaube, ich meine, es geht Spielern so, es geht Trainern, glaube ich, auch so, geht Reportern manchmal so. Weiß ich jetzt nicht, ob das nur für mich gilt. Aber ich habe es natürlich mal auf Kamera gehabt.
Ja. Es geht Spielern, das hast du ja vorhin gesagt, sicher auch so, dass du auch früher mal auch außerhalb des Stadions irgendwie bepöbelt wurdest.
Ich habe es ja vorhin kurz angeschnitten. Natürlich, bei jedem Auswärtsspiel, auch wenn du das Trikot von Bayern München trägst und du fährst nach Dortmund oder wo auch immer, dass sie dir keinen Blumenstrauß geben, ist ja klar. Das läuft ein bisschen anders ab. Aber es gibt halt Spieler oder Spieler in dem Punkt, die charakterlich halt da fest sind. Also wir nehmen mal einen Oliver Kahn im Tor, Auswärtsspiele, wie viele Bananen flogen in den Strafraum.
Ja.
Da musst du schon charakterlich fest sein. Viele, und das ist ja eine mentale Geschichte, können eben schwieriger damit umgehen. Und dann können sie irgendwann nicht die Leistung abrufen und jeder fragt sich, warum ist das eigentlich so? Weil sie sich so extrem mit solchen Dingen beschäftigen. Das darfst du halt als Profisportler, obwohl es nicht einfach ist, darfst du eigentlich
trotzdem
nicht.
Trotzdem, es ist ja die Frage, ob wir einfach sagen, ist halt so, kann man nichts machen. Wir das einfach akzeptieren, dass zum Beispiel auf Schalke Fans Spieler gejagt haben und solche Auswüchse passieren? Oder gibt es irgendeine Möglichkeit, da vielleicht doch so einen Kulturwandel so langsam anzustoßen? Dass das
ja, was ihm passiert ist, ist natürlich extrem, aber ist ja nicht alleine ihm passiert, sondern auch als Reporter noch dazu, wenn du hin und wieder mal kritisch mit Ultras umgehst, passiert Ähnliches.
Das machst du ja regelmäßig. Also,
manchmal, und da wurde mal auch mal, die musste mich die Polizei aus so einem Haufen rausholen, weil es uns sehr kritisch geworden wäre. Aber du gehst natürlich auch hin mit deinem Equipment und stellst dich da unter die Fans. Und das musst du natürlich dann schon in Kauf nehmen. Also ich stelle mich ja, die Hemmschwelle ist ja nicht nur im Fußball oder im Sport, sie ist ja in unserer Gesellschaft anders geworden.
Genau.
Wenn du siehst, wie bei Demos heute vorgegangen wird und wenn du dich mit dem Equipment, noch dazu hast du ja noch ein Trikot an,
was die absolute Ausnahme war, möchte ich an der Stelle sagen.
Wie auch immer, ich habe das jetzt gesehen im Trikot.
Ja.
Und wenn du dich bei einer Demo gegen, kein Beispiel, aber irgendeiner aggressiven Demo dahinstellst, musst du auch damit rechnen, dass es sowas passiert. Das ist traurig, das spricht vor allen Dingen gegen die Kultur, die inzwischen in Deutschland herrscht. Und du müsstest dir halt überlegen oder es in Kauf nehmen, ob du dich da vor dem Stadion weiterhin
Conan hat sich ja entschieden, das öffentlich zu machen, um auch das zu zeigen, dass das eben passiert. Aber wo willst du hin? Soll er sich jetzt, weiß ich nicht, noch weiter vom Stadion weg? Oder müssen wir?
Nein, aber es ist ja sein Geschäftsmodell, dies genau so zu tun. Damit will ich nicht sagen,
ist halt so richtig.
Nein, ich will nicht sagen, ist halt so. Nur Ich will unsere Gesellschaft anklagen.
Ja.
Die Hemmschwelle ist so niedrig geworden, dass man sich sowas vielleicht irgendwann, wenn das weitergeht, nicht mehr leisten kann.
Also über unsere Gesellschaft,
das ist sehr, sehr traurig.
Über unsere Gesellschaft brauchen wir uns jetzt ja gar nicht so arg auszutauschen. Aber eins muss man auch sagen. Der erste Typ, der dich angesprochen hat, der war nicht allein. Ja, weil der hat seinen Rausch auch dabei gehabt.
Ja,
das
hat man
deutlich gesehen. Und die dürfen ja manchmal auch gar nicht ins Stadion rein. Also ist ja klar, dass der dann da irgendwie auch rumläuft.
Und sein Frust
ist irgendwann auch drauf eingestiegen. Ja, weil
ja, natürlich.
Was ich nachvollziehen kann.
Ja, ja.
Wir haben natürlich immer den Vorteil, wir sind geschützt. Ja, also als ich RB-Trainer war, das sind in der vierten Liga und in der dritten Liga in der Regionalliga Nordost auch nicht alle jubelnd da gestanden, nee. Ja, wenn RB mit dem Bus reingefahren ist. Ja, aber wir waren eigentlich immer noch ein Stück weit geschützt. Also ich glaube, es ist heutzutage schon auch so, wir können bestimmte Bestrebungen in der Gesellschaft auch nicht zurückdrehen. Ja, das funktioniert nicht. Ja, über Rechtsradikalismus, über wie gehen wir mit anderen Menschen um. Das habe ich auch erfahren, als ich im Ausland war. Da war ich Ausländer. War nicht so wie hier gefühlt. Mhm. Also wir werden ein paar Sachen nicht umdrehen können.
Aber, und da müssen wir glaube ich aufpassen. Wir können dagegen arbeiten.
Also zwar, genau, ja,
wir dagegen
ja,
arbeiten.
Aber wir müssen
auf einer Ebene Diskussion führen, wie wollen wir miteinander umgehen. Ja, das ist und ja, wollen wir in unserer Gesellschaft irgendwann mal wieder eine halbwegs vernünftige Gesprächskultur einziehen. Insofern, dass ich sage, ich diskutiere auch mal im Graubereich, ich akzeptiere meine Meinung und sage, du, ich habe deinen Punkt, aber ich bin komplett anderer Meinung, ohne dass wir uns anschließend aufs Maul hauen.
Aber jetzt hast du gesagt, jetzt hast du in der Allianz-Arena...
Und da müssen wir schon unsere Öffentlichkeit schon nutzen, um zumindest versuchen, dagegen anzugehen. Ja,
dann nutzt es, aber doch nicht bei 80.000.
Aber alles.
Bei 80.000, wo vielleicht einer, wo am Vormittag seine Freundin Schluss gemacht hat und am Tag davor hat er erfahren, dass er arbeitslos ist. Ja, und dem läufst du jetzt irgendwie rein. Also jeder von uns hat ja auch sein Päckchen zu tragen.
Alex,
jeder
Einzelne.
Ich sage nicht, lass mich auch da kurz.
Ja,
ich sage ja nicht, dass wir diskutieren sollen. Gar nicht. Ich sage nicht, dass wir das gutheißen sollen. Aber es gibt natürlich schon Situationen, da müssen wir unsere Jobs aufgeben, wenn wir die ausschließen wollen.
Ich würde gerne eine Pressekonferenz von dir zeigen. Du warst damals Trainer.
Ja, klasse.
Du warst damals Trainer bei Fürth. Es war ein Pokalspiel. Und du hast dich sehr, sehr, weil dein Spieler Julian Green wurde rassistisch beleidigt. Und du hast dich da, wie ich finde, ich weiß gar nicht, warum du jetzt so negativ reagierst. Ich finde, du hast dich da großartig geäußert und auch an die, die Selbstreinigungskräfte und an die Zivilcourage der Menschen im Stadion appelliert. Und wir schauen es uns kurz an, ertrag's, und dann sprechen wir drüber.
Nein.
Doch, wir schauen es uns an.
Wenn von meinem Spieler Julian Green rassistisch beleidigt wird hier im Stadion, als Affe tituliert wird. Und ich habe das Glück gehabt, jetzt ein paar Jahre im Ausland zu sein. Und ich weiß, wie wichtig es einfach ist, dass man als Land das Gefühl hat, man hält zusammen. Und wenn dann der eine oder andere Vollpfosten meint, er müsste tatsächlich hier jemand rassistisch beleidigen, dann kann man jetzt wieder auf der DFB und macht nochmal Respekt, wie nennt man es, Maßnahme. Ja. Es geht darum, dass wir selber Charakter zeigen. Ja. Dass wir sagen, das Stadion war relativ gut besucht, ich würde mal sagen, vielleicht 95% ausverkauft. Ja, da war kein Punkt, wo du dich aus dem Staub machen hast. Ja, da hat jeder gehört, was der andere sagt. Und wenn dann halt auch ein dritte, vierte, fünfte Mal Affe zu einem Spieler sagt, dann muss ich halt sagen, halt die Klappe, ich kann es nicht mehr hören. Ja, ich will einfach nicht glauben, dass unser Land, egal wo, ja, ob in Fürth, ob in Nürnberg, ob in Rostock, ob irgendwo, ja, dass wir tatsächlich nur in einer Zeit leben, wo irgendjemand denkt, er selber wäre mehr wert wie ein anderer. Ja, und wenn es nicht aus dem Grund ist, was man ja auch schon oft gehört hat, ja, das ist halt einfach nur so hingesagt, dann ist es noch schlimmer. Ja, aufstehen und sagen, das geht nicht. Ja, wir sind ein tolles Land und dementsprechend müssen wir uns auch präsentieren. Ja, wenn man das nicht macht, dann kriegt das braune Gesockse, ja, das auch noch im Bundestag sitzt, immer mehr Oberwasser, und das darf einfach nicht passieren. Und das ist der Job von uns. Und nicht von irgendwelchen Regierungen oder irgendwelchen Institutionen.
Also erklär mir, Alex, warum du es mit, wie soll ich sagen, so einer leicht negativen Emotion jetzt anguckst.
Ich war total negativ. Falls dich gerade eben, ich habe gedacht, dass die anderen 14 Pressekonferenzen kommen, die nicht so positiv waren.
Keine Sorge.
Ich habe einfach diesen Auslandsaufenthalt in der Zwischenzeit in mir. Und wir haben ja vorher einmal drüber gesprochen. Und ich weiß, wie Menschen besser miteinander umgehen können. Deswegen schließe ich aber trotzdem nicht aus, dass ich trotzdem einen Stinkefinger entgegengezeigt kriege von einem Elfjährigen, ja, wo der Vater daneben steht, wo ich dann auch akzeptieren muss, okay, Vater, deine Geschichte ist vorbei, aber bitte verbaue sie deinem Jugendlichen nicht so. Und in gleiche Richtung geht es ja bei dir auch. Dagegen arbeite ja, aber sage, wir schaffen das, dass es irgendwann nicht mehr auftaucht. Das ist ja unmöglich.
Das ist unrealistisch,
unterfangen. Ja, wir können darüber sprechen, ja. In dem Fall war es natürlich so, dass das ein Grundproblem auch im Fußball ist. Da war ja Julian, um den es ging, auch nicht der Einzige. Und es geht halt immer wieder, welche Maßnahmen und welche, das geht nicht.
Ja, du, Respekt dann schon, und noch was, das hilft wahrscheinlich nur
bedingt. Weil es auch nur halblebig klebt wird von der FIFA oder von der UEFA.
Aber so war deine Ansprache gerade war, muss man sich ja fragen, was nutzt es letztlich? Weil du veränderst ja nichts. Deswegen komme ich ja wieder dazu. Man muss es sagen, klar. Aber ich komme wieder dazu.
Woher weißt du das jetzt, dass ich da nichts geändert habe?
Weil grundsätzlich, du hast ja die rassistischen Angriffe ins Stadion aber nicht aufgehört danach, das meine ich.
Ja, aber woher weißt du immer und immer und immer wieder ansprechen.
Ich weiß es, habe ich doch, ich will es gar nicht kritisieren.
Woher weißt du nicht, dass irgendwo ein 38-Jähriger sitzt, der seinen Sohn, mir ging es nicht darum, dass ich den Mann, der das geschrien hat, dass ich den auf den Weg zurückbringe und sage, wow, stimmt, ja, ich habe mich scheiße verhalten. Seitdem ich Papa bin, denke ich halt ein bisschen anders über andere Sachen. Und die nehmen das einfach mit, die neben ihre Eltern sitzen. Ja, so wie es jetzt am Wochenende auch wieder war. Und da glaube ich schon, dass wir die Möglichkeit haben, Dinge zu ändern. Und wenn es zwei sind, die wir ändern, dann stimmt die Aussage nicht und dann haben wir was geändert. Ob das dann, ich muss nicht alles, was ich tue, dafür tun, dass jemand anderes es gut findet. Vielleicht muss ich ab und zu was tun, damit es mir gut wird.
Aber ich wollte... Ich wollte ja auch was anderes hinaus. Ich wollte doch nur, dass wir nicht jetzt hier nur über den Fußball sprechen, sondern nochmal, ich bleibe dabei, wir haben ein gesellschaftliches Problem. Frag doch bitte mal Polizisten, die bei Demos eingesetzt werden, was die dir erzählen, was die erleben müssen, was mit denen geschieht. Und ich glaube, wenn wir nicht hingehen, und das kann der Fußball nicht leisten, das muss größer, da muss die Politik, da müssen auch Institutionen wie die Kirche und andere aktiv werden. Wenn wir unsere Gesellschaft nicht wieder ändern, werden wir das nicht aus der Welt räumen.
Aber die Frage ist, ob wir die das von oben ändern oder ob wir die von unten ändern.
Du hast das Wort gerade ein sehr schönes Wort genannt, Selbstreinigung.
Ja.
Aber findet in den Stadien eine Selbstreinigung statt? Da werden Pyro in Familienblocks geschossen. Da wird randaliert und dann sagt der Verein danach, hat bei uns keinen Platz. Aber das meine ich damit. Grundsätzlich ändert man damit nichts.
Ja, man muss es halt mit einer gewissen Glaubwürdigkeit auch vertreten und stringent. Ja, aber Kunin, du zeigst schon lange auf.
Mein Problem an der Sache ist, also weil wir natürlich auch mein Beispiel gezeigt haben, ist es jetzt nicht mein Plan, ins Stadion reinzugehen und zu sagen, so, ihr macht das jetzt so und so. Ich finde, Stadion ist immer noch auch ein Raum, wo man gewisse, nicht rassistische, aber gewisse Dinge sagen und leben darf, die man jetzt im normalen Alltag vielleicht nicht kann, wo man eben ein bisschen mehr rauslassen kann, wo man auch mal eine Beleidigung Richtung Platz schleudern kann. Mhm. Aber ich finde, im direkten Gegenüber, und wenn es auch wirklich auf persönlicher Ebene ist, wie dass ich angespuckt werde, das braucht kein Mensch, das bringt auch keinen weiter. Insofern, der Ton darf hart sein, aber der Ton muss menschenwürdig sein.
Und aber jetzt muss ich mal einhaken, weil dann fragt mal die 22, die da unten stehen, das, was du gerade gesagt hast, dass du eigentlich mit der Karte das Recht dir erkaufst, oben im Block zu stehen und sehr wohl die unten beleidigen zu dürfen. Das ist schräg, was du sagst. Und das ist total falsch.
Es geht ja schon
das ist total falsch.
Ja, das ist ja eine Meinungsunterscheidung, aber ich finde, das Stadion ist schon ein, also ich will nur damit sagen, wir dürfen jetzt in meinen Augen nicht reingehen und sagen, so, das Stadion muss jetzt komplett still und sauber und alles
perfekt sein. Ja, was ist das Stadion für dich?
Das Stadion ist für mich ein Raum, in dem man schon Emotionen freien Lauf lassen kann.
Und was hast du gerade gesagt?
Aber wie ihr auf dem Platz, also Stefan, ihr auf dem Platz, ihr geht ja auch mal hart mit euch gegenseitig ins Gericht. Ja, wichtig ist, nach den 90 Minuten Hand geben und sagen, okay, sorry, war hier und da vielleicht nicht so gemeint. Und das
aber du kannst nicht sagen. Bitte? Du kaufst dir mit der Karte das Recht, die Spieler dort unten, und das hast du ja gerade gesagt, zu beleidigen.
Ja, aber es gibt schon auch Unterschiede. Also ich finde, es gibt
selbst in der Beleidigung
Bereich, ja, doch, finde ich schon. Ja, also du Depp ist was anderes.
Wir werden es nicht ändern. Ich bin voll bei dir, Alfred, tut mir leid. Die Stimme erheben, ja, überhaupt keine Frage. Die Möglichkeit der Öffentlichkeit auch nutzen zu 100%. Aber ich sage nochmal, auch ihr kennt die Trikots, wo drauf steht Respekt. Mhm. Da kannst du 10 draufkleben.
Ja.
Es wird nichts ändern. Und wenn Pyro geschossen wird, dann wird der Verein ein Statement abgeben, wird die Strafe bezahlen und 3 Wochen später oder 6 Wochen später fliegen die Dinger wieder. Mhm. Es ist doch so im Leben. Michi, aber du erkaufst dir als Zuschauer mit der Karte nicht das Recht,
Michi, du bist auch schon lange dabei.
Oder 11 zu beleidigen. Das geht
du beobachtest
nicht.
Das alles, den Fußball als Ganzes natürlich auch schon ewig. Gibt es eine Entwicklung oder ist es so, so wie das hier so rüberkommt, es war schon immer so und wir können nichts dran machen?
Ich finde die Diskussion echt sehr, sehr schwer, weil das werden wir 5 Minuten nicht zu Ende diskutieren. Nee. Ja, Fakt ist, und ich finde einfach, ich bin total dabei zu sagen, es wird schwer, es zu ändern. Wahrscheinlich werden wir es in Nuancen auch nie geändert bekommen. Aber du darfst nicht aufhören, darüber zu sprechen. Du darfst nie aufhören, dagegen zu kämpfen. Du musst Werte vorleben und da sind wir natürlich schon, weil du vorhin gefragt hast, von oben nach unten oder von unten nach oben. Ja. Natürlich von oben nach unten. Guck, wie sprechen inzwischen Politiker miteinander? Wie ist der Politikersprech international? Was darf man plötzlich wieder sagen? Was ist salonfähig geworden? Und das ist ja diese weiträumige Diskussion. Und ich bleibe dabei, wir müssen dagegen ankämpfen. Wir müssen es immer wieder ansprechen, auch wenn es natürlich, wie es hier durchklingt, teilweise ein Kampf gegen Windmühlen ist. Aber das Schlimmste ist, irgendwann aufhören, darüber zu sprechen.
Ja. Finde ich ein gutes Schlusswort zu dem Blog. Und wir machen jetzt gleich weiter nach einer kurzen Pause und kommen wieder zum normalen Bundesliga-Geschäft. Nämlich zum Beispiel der Verlängerung von Jo Kimmich bei Bayern und anderes. Wir schauen nachher noch auf St. Pauli, wo man Hoffnung hat, die Klasse zu halten. Sie holen sich das Knallergehalt, ne, Stefan? Drückst du die Daumen für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer?
Ja, ich drücke die Daumen.
Sehr gut. Also, mit der Unterstützung von Stefan sind es vielleicht genau Sie, die sich das Knallergehalt holen. Wir sind gleich zurück. Kommen Sie rein zum Stahlberg-Doppelpass. Wir gehen in die nächste Runde nach dieser kurzen Pause. Und wir wollen mit Ruth auf das Thema Vertragsverlängerung Jo Kimmich gucken.
Letzte Woche schon gefragt, was dauert da so lange? Zuvor einmal der Hinweis, wenn wir gerade bei Joshua Kimmich und seiner großen Vereinsliebe Bayern München sind. Bei uns gibt es ab 24.03. eine neue Sendung, heißt Power of Love, ist eine Dating-Show, Montag bis Freitag 15 Uhr. Falls Sie das interessiert, gerne mal einschalten. So, dann sind wir eben bei Joshua Kimmichs neuen Vertrag. Selbst sein eigener Vater hat ihn ja angerufen und gesagt, Junge, was dauert da jetzt eigentlich so lange? Aber am Donnerstag hat er dann eben den Vertrag verlängert bis 2029 und sagt selbst, es war nicht das Geld vorrangig. Er hatte Angebote von anderen Vereinen, wie zum Beispiel, na, das wissen wir ja, PSG. Da hätte er mehr Geld verdienen können. Für ihn war wichtig, dass er einfach regelmäßig um Champions-League-Titel mitspielen kann und da auch eine prägende Rolle spielt mit viel Vertrauen in den Verein. Und anscheinend hat er das beim FC Bayern gefunden.
Um beim FC Bayern erfolgreich zu sein, man muss hart arbeiten. Auch mal Stürme aushalten. Mit diesem Verein verwurzelt sein. Und man muss wollen, dass etwas bleibt. Und genau deswegen bleibe ich hier.
Er da. Seid ihr froh? Bist du froh, dass Jo Kimmich sich für den FC Bayern entschieden hat oder die Bayern sich wieder für Kimmich entschieden haben?
Ja, ich finde, Jo Kimmich, den ich in Leipzig hatte, ist der größte Mentalitätsspieler, den wir im Moment in Deutschland haben. Und deswegen bin ich froh, dass er da ist. Ich selber habe ihn durchaus auch angedeutet, im Ausland ist es auch schön.
Habt ihr Kontakt gehabt jetzt in der Vergangenheit?
Länger mal.
Okay. Ja,
ab und zu mal. Das zeichnet ihn einfach auch aus im Vergleich zu anderen. Er schreibt nicht nur denen zurück, die ihm gerade eben was bringen. Ja, deswegen spreche ich auch von Mentalität bei ihm. Das ist absolut die Tatsache, er muss um Titel spielen können. Er hat so unfassbare Gewinnermentalität, deswegen nimmt ihm das glaube ich auch jeder ab. Auf der anderen Seite hast du diese Möglichkeit bei Bayern auf jeden Fall. Ich glaube, er hat ja auch noch 4 Kids, er ist verheiratet. Mhm. Das hat schon auch eine Rolle gespielt.
Wie siehst du das, Stefan, dass er jetzt langfristig beim FC Bayern bleibt. Ist das das richtige Signal auch Richtung Fans? Wir wollen weiter Erfolge, wir wollen weiter um Champions-League-Titel mitspielen. Das war ja für ihn auch eine große Frage, wie kompetitiv werden wir sein in den nächsten Jahren? Und Max Eberl hat ihm das offensichtlich verdeutlichen können.
Ja, ich finde es gut. Mhm.
Das ist schön.
Weil wir die letzten 6 Wochen so häufig darüber geredet haben, hoch und runter. Es ist natürlich schade, dass er jetzt unterschrieben hat, weil dann haben wir die nächsten Wochen nichts mehr. aber nein, natürlich für den FC Bayern enorm wichtig. Er ist der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Wenn du so einen verlängern kannst, der hier auch verwurzelt ist, dann macht das absolut Sinn für beide Seiten.
Ich kenne jetzt nicht jedes Argument, das ihr in den letzten Wochen diskutiert habt, aber wenn man es vielleicht einmal ganz pragmatisch sehen will, was ich glaube, schon der ein oder andere Fan überschätzt, ist, wie viele Optionen er hat. Also ich glaube, es liegen jetzt nicht 10 Angebote auf dem Tisch und es gibt keine 10 Vereine in Europa, die sagen, Geld, kein Problem, 30 Jahre, 4 Jahre, kein Problem. Also ich glaube, dass die Optionen gar nicht so weit gefächert waren. Und wenn man mal sagt, Paris war wahrscheinlich die finanzstärkste und möglicherweise sogar die einzige, die wirklich unterschriftsreif auf dem Tisch stand, dann gucke ich mal und sage, ey, Familie, 4 Kinder, du kannst bei den Bayern jeden Titel holen. Ist die französische Liga wirklich so viel attraktiver als die Bundesliga? Ist der Champions-League-Titel mit Paris so viel wahrscheinlicher als mit den Bayern? Also ich finde es am Ende ehrlich gesagt nur logisch und ich muss offen zugeben, ich habe auch nie daran gezweifelt.
Bin ich dabei, also, aber auf der anderen Seite, du brauchst ja nur bei einem unterschreiben. Also du brauchst keine 10 Angebote.
Ja, aber
du unterschreibst eins, wo irgendwo.
Aber du hast ja schon gesagt, ums Geld geht es ja auch nicht mehr. Und natürlich soll Wertschätzung mit dabei sein. Ja, ums Geld gehen.
Okay. Das spricht aus Erfahrung.
Aber frag mal Alfred. Alfred, du warst vor ein paar Wochen ja auch da. Du warst ja nicht so sicher, oder?
Nein, ich habe schon, ich hätte Kimmich auch verlängert. Ich habe aber die hohen Gehälter grundsätzlich kritisiert. Also wir kommen ja gleich, glaube ich, noch dazu zu sagen.
Du kannst loslegen, wie du willst, ja?
Nein, also Kimmich finde ich auch richtig, dass sie, wobei, was Ruth gerade sagte, dass PSG mehr geboten hat, woher wissen wir das? Also ja. So richtig wissen wir es nicht.
Die Ruth weiß das.
Ruth weiß das, ja. Aber ich glaube, dass beim FC Bayern wir darüber reden müssen, oder der FC Bayern vor allem darüber reden muss, nicht wir. Ob das Gesamtgefüge nicht zu teuer geworden ist inzwischen. Ne? Also verdient ja jeder inzwischen so um die 20. Und ich glaube, dass das auch ein Thema beim FC Bayern wird. Dass Kimmich einer ist, wie du sagst, ein Mentalitätsmonster, der da der den Verein wirklich auch nach vorne bringt, ohne Frage. Und ich hätte ja auch den Vertrag oder hätte genauso den Vertrag mit Musiala auch in der Höhe möglicherweise verlängert. Aber grundsätzlich halte ich das Gehaltsgefüge, was es im Fußball gibt, für krank.
Aber
und beim FC Bayern erst recht.
Darüber sprechen wir gleich noch. Aber wir wollen erst mal kurz beim Spiel bleiben. Trotz dieser großartigen Spieler, die auch ordentlich verdienen, was nach der Niederlage gegen Bochum jetzt eben wieder ein Unentschieden in der Bundesliga. Stefan, wie würdest du sagen, warum ist das so, dass es jetzt in der Bundesliga bei diesen letzten beiden Spielen zumindest nicht so funktioniert hat und auch die Qualität auf dem Platz oder ich sag mal die Qualität des Spiels nicht so war wie in den beiden Duellen in der Champions League gegen Leverkusen?
Ja, vielleicht genau wegen diesen Spielen, dass sie wirklich diesen Vorsprung ja hatten und sich voll fokussiert haben, wirklich auf diese 2 Leverkusen-Spiele, wo sie echt 100% performt haben. Dann lässt du mal was liegen. Solltest dir natürlich nicht erlauben, zu Hause gegen Bochum zu verlieren und auswärts in Berlin gegen 2, die in der Tabelle ganz weit unten stehen, eben nur von 6 möglichen nur einzuholen. Aber sie können es, glaube ich, verkraften.
Ja, das sicher, aber wir gucken mal rein. 0-1, also die Führung für Bayern durch Sané. Und da ist der Ball hier von Olise, Stefan, einer, der dir besonders gut gefallen hat.
Perfekt, 2. Also einmal von Olise zu Stanisic und dann den Pass von Stanisic in den Rückraum auch nochmal. Aber dieser Ball von Olise, der ist vom Tempo her, also perfekter kannst du den nicht spielen, das muss man dazu sagen. Und auch hier der Laufweg von Stanisic, ne, da eben reinzugehen, das war schon stark. Das können sie. Also die haben schon Qualität, die Bayern.
Dass in der Mitte dann auch geschlafen wird, ist
geschlafen ist relativ.
Ja.
Das sind Spieler, der eigentlich auf der Außenspur läuft, egal ob AV oder Schienenspieler, dass der halt auf einem Halbraum kommt und in den Rücken von dem Innenverteidiger kommt, der eigentlich den Schienenspieler, ich glaube, Union hat mit der Dreierkette gespielt, oder?
Kannst du Namen nennen? Weil ich weiß nicht, ob jeder den Schienenspieler und den AV und den IV also und so
Sané
weiter.
Sané ist ja raus. Ja. Und Stanisic ist auf der Halbspur dann in der Rücke vom linken Innenverteidiger von Union. Und das ist schwierig zu verteidigen, weil der linke Innenverteidiger von Union gleichzeitig noch den Spieler sichern muss, der den Schienenspieler, also Sané, attackiert. Mhm. Ja, und das sieht man jetzt auch, dass es Stanisic hat eine gute Geschwindigkeit und den Cutback, der ist dann immer schwierig zu verteidigen. Aber ich glaube, das Grundproblem war, dass außen nicht klar zuzuordnen war, wer jetzt wen wie aggressiv attackiert.
Ja.
Ja, jetzt spielt er den Ball raus auf Sané.
Nein,
die Schiene wird attackiert.
Auf Olise, Sané macht
sorry,
das Tor.
Sorry, Olise. Ja. Ja, der Olise wird dann attackiert. Und den Raum dahinter muss eigentlich in der Dreierkette den Innenverteidiger kontrollieren. Du nimmst da keinen Sechser, weil sonst fällt dir der Raum vor der Sechserposition. Und in dem Rücken vom Innenverteidiger ist dann Stanis.
Aber wo liegt denn hier der entscheidende Fehler? Das ist doch dem Spieler von Berlin, der nicht zum Ball geht, um den Ball zu klären.
Um vor Sané an den Ball zu kommen.
Und wartet auf den Ball.
Das ist zumindest das, was ich sehe.
Und Sané, dann hast du es richtig gesehen, als Moderator. Genau, das ist ja der Fehler. Also diesen Pass verhindern, schwierig. Den Rückpass, Stanisic, schwierig. Aber der in der Mitte, ich glaube, Jong, der pennt und wartet auf den Ball. Du darfst niemals im Leben, und das ist die erste Regel im Fußball, auf den Ball warten. Du gehst immer zum Ball.
Also als Trainer versuche ich natürlich auch immer die Stationen davor anzusetzen, weil ich sage, in ganz wenigen Fällen, es sei denn, wie HSV, glaube ich, letztes Jahr mal, wo der Torwart den Ball ins eigene Tor schießt, ist nur einer verantwortlich. Du versuchst natürlich schon auch, wir sind nicht zufrieden, wenn wir verlieren, wir sind auch nicht zufrieden, wenn wir ein Gegentor kriegen. Und das kann ich bei einem belassen oder ich kann halt die Struktur davor auch schon analysieren.
Was mir da ein bisschen zu, also wir haben es kurz angesprochen, aber der Ball von Olise ist 1A gegen einen über 90 Minuten so tief stehenden Gegner und er hat 4-5 von denen gespielt. Und wir müssen echt mal unterstreichen, dass die Bayern da einen überragenden Transfer getätigt haben, weil der Junge seit Spieltag 1 solche Bälle spielt und Tore macht. Leider hat es dann gestern aus Bayern Sicht nicht für den Sieg gereicht, aber der Ball hat mal wieder alles aufgemacht für die Bayern. Also wirklich überragender Spieler.
Toller Spieler, ne?
Ja, kein Widerspruch. Ich habe ihn die ersten Minuten gesehen und also im Stadion an der Seitenlinie, das guckst du ja auch noch mal ganz anders drauf. Gleich zur Saisonbeginn haben wir gedacht, wow, Rakete, muss man schon definitiv
sagen. Er war ja, glaube ich, auch nicht der Transfer, wo du sagst, wenn sie den kriegen, das wäre top. Ja, ich glaube schon, dass
Olise oder nix war es nicht wahrscheinlich. Ne?
Ja, ja.
Olise oder nix.
Ja, das gab es mal bei Thiago und das gab es dann. Und Palinha war viel mehr im Gespräch sozusagen als Olise. Aber ich habe dann schon aus England schon gehört, ich hatte noch nicht so auf der Rechnung, was für eine Rakete das ist. Und wir hatten hier, du erinnerst dich vielleicht, den Kollegen mit der KI da, der gesagt hat, bester Transfer, Jan Wendt, der Bayern auf jeden Fall. Und der bringt den Bayern auch richtig was. Und das hat sich auf jeden Fall bewahrheitet. Wir gucken aber jetzt mal auf das 1:1. Wir haben ganz zu Beginn der Sendung schon ein bisschen über Jonas Urbich gesprochen. Stefan, wie siehst du das? Wie siehst du diesen jungen Mann, der jetzt das gut gemacht hat, aber da halt einen fallen lässt? Was ist der richtige Umgang jetzt mit ihm?
Nein, ihn zu schützen auf jeden Fall. Sehr hochtalentiert, überhaupt keine Frage. Wir hören ja gleich das Interview nochmal von Kompany nach dem Spiel bezogen auf diese Szene.
Ja.
Sehr, sehr beeindruckend, perfekt gesprochen. Diesen Fehler, den macht jeder, auch ein erfahrener Torwart. Sieht natürlich unglücklich aus, aber, und das ist der Punkt, bei Bayern München stehst du natürlich unterm anderen Glas und wirst beobachtet ganz, ganz anders und anders beurteilt, keine Frage, aber er weiß ja selber, dass das ein Fehler war.
Und weil du es gerade gesagt hast, hören wir einfach mal Vincent Kompany zu seinem Torhüter Jonas Urbich.
Wir sind froh, dass wir einen Jungen haben mit so viel Talent, die in so einem Moment Manu ersetzen kann. Es ist natürlich nicht einfach, nicht leicht, aber bei mir liegt der Druck nie auf die jungen Spieler, nie auf die Jungs, die gerade dabei kommen. Die werden schon ihre eigene Erfahrung machen.
Gefällt mir so gut, wie Kompany spricht, wie er sagt. Also man hat so wirklich das Gefühl, er ist da der Papa der Jungs oder der jungen Spieler und schützt sie auch richtig.
Ne? Ja, und das ist auch richtig.
Und auf eine angenehme Art und Weise.
Es war ja auch klar, dass irgendwann mal ein Fehler passieren wird. Urbich ist unerwartet in diese Rolle jetzt reingekommen durch die Verletzung von Manuel Neuer. Und dann eben mal einen Fehler machen zu dürfen und der Trainer nimmt dich sofort in Schutz, das ist eigentlich genau das, was Urbich auch braucht. weil es klar ist, dass er auf dem Niveau nicht alles perfekt machen kann.
Das ist eine Ebene. Ich hatte mal das Vergnügen, bei der Trainertagung mit ihm anderthalb Stunden zu sprechen.
Mit Kompanie.
Und er hat irgendwie, du hast ihn gehabt, aber der hat jetzt schon was in den jungen Jahren vom gereiften Heinkes und vom Hitzfeld. Es gibt eine klare Vorgabe, die Spieler waren nicht erhöht und sie waren aber auch nicht kaputt
gemacht. Erniedrigt, oder kaputt gemacht.
Also quasi ein Typ wie ich. So ein bisschen.
Da musst du selber lachen.
Und das ist schon eine Fähigkeit, die total bei der Mannschaft ankommt. Ja. Er hat knallharte Prinzipien, die für alle gelten. Das wissen alle Spieler. Und dazu gehört auch der Umgang untereinander. Also man hat ja da abgeschnitten, aber es ging ja gleich ein Spieler hin. Ja, vor dem Champions-League-Spiel kam Kane zu ihm, ja, und hat gesagt, du machst es gut. Ja, also sie haben da schon, Vincent achtet extrem drauf, wie diese Harmonie innerhalb der Truppe auch klebt wird. Mhm. Ja, auch am Anfang der Runde, als man gesagt hat, reiche die Innenverteidiger. Innenverteidiger sind seine Babys. Ja, mit welche Zuversicht er mal Upamecano und Kim mitgeben hat. Das spürst du, ja.
Er sucht auch nie selber die Bühne. Er gibt sie immer den anderen. Und da in diesem Sinne ist er ein super Botschafter, finde ich auch, für den FC Bayern im Moment. Ich durfte übrigens auch da sein bei dieser Trainertagung, die du ansprichst. Und ich war auch sehr, sehr beeindruckt, wie er umgeht.
Hast du einen Trainerschein oder was machst du?
Ja, ich durfte mit Arsene Wenger sprechen an dem Tag.
Also.
Und ich war auch beeindruckt, wie er im Umgang mit den anderen sich gegeben hat. Und auch da, er hat nie ich finde nicht, dass er in einem Moment auch nur die Bühne gesucht hat. Ne? Und er nimmt sich da extrem zurück und findet einen sehr, sehr guten
Ton. Und er ist eigentlich genau der Spieler, wo mir sage, das habe ich schon immer gesagt, diese Top-Spieler werden immer die bessere Trainer sein, wenn sie andere Fähigkeiten dann halt auch noch mit dazu haben. Und das hat er und das merken auch die Spieler. Der hat jede Situation erlebt. Der hat mit guten Mannschaften Titel gewonnen. Und hat mit schlechten Mannschaften keine Titel gewonnen und wusste warum. Er kann also ganz genau nachvollziehen, welche Atmosphäre muss ich kreieren. Und man muss ja immer noch sagen, er war ja nicht die Nummer 1 Sternchen, als er geholt war.
Nee.
Ja, sondern da waren mal nur 14 andere Gefühle dazwischen. Und wie er mit der Situation umgeht, ist für mich ganz, ganz, ganz außergewöhnlich.
Stefan, erkennst du das, was Alex Zorniger sagt, so ein bisschen was von Heinkes, ein bisschen was von Hitzfeld, das ist natürlich ganz oberes Regal, aber im Umgang mit den Spielern?
Ich glaube, dass Kompanie tatsächlich diese goldenen Regeln von Ottmar Hitzfeld, er hat ja mal 11 goldene Regeln aufgestellt, du kennst die wahrscheinlich, und ein Punkt darunter steht, schütze deine Stars in der Öffentlichkeit. Was du hinter verschlossenen Türen sagst und machst, das ist eine andere Geschichte, aber schütze deine Stars. Und das hat er hier in dem Fall bei Ubik herausragend gemacht. Ich erkenne viel und ich glaube, er hat sich die anderen Regeln auch ganz genau durchgelesen und setzt das ein Stück weit um. Aber seine ganze Art, auch bei den PKs, vor den Spielen, nach den Spielen, sehr ruhig, aufgeräumt, klar, auf den Punkt kommt. Sehr, sehr gut. Ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich möchte ihn jetzt noch nicht vergleichen mit Ottmar Hitzfeld.
Nee, da muss er noch ein paar Titel gewinnen, ja.
Genau, aber nein, also ein richtiger oder der perfekte Trainer eigentlich in einer schwierigen Situation für den FC Bayern am Anfang der Saison.
Ich finde dabei besonders bemerkenswert, dass er das schafft, was schon für einen jungen Trainer nicht so einfach ist in München, haben wir auch schon anders gesehen. Aber gleichzeitig auch Bayern wirklich einen fußballerischen Schritt nach vorne gebracht hat. Die letzten Jahre waren nicht immer glorreich, auch was das Optische angeht für den Zuschauer. Und da ist Bayern wirklich nach vorne gekommen unter ihm.
Wir machen jetzt einen Spot. Keine 90 Sekunden, sind wir kurz weg. Noch mal ein paar Hinweise von unserem Gewinnspielpartner. Und dann sprechen wir gleich weiter über die Bayern. Und wir kommen auch noch zum FC St. Pauli. Bis gleich. Da sind wir schon wieder bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Wir sind immer noch ein bisschen bei den Bayern und Alfred hat es vorhin angesprochen, da werden ganz schöne Gehälter gezahlt, da werden Verträge mit großen Paketen verlängert, jetzt zuletzt Jo Kimmich. Und die Frage ist, das Festgeldkonto schmilzt immer weiter ab, ist denn eigentlich genug Geld da, um sich alle Blütenträume zu erfüllen? So schaut's aus.
Ja, ist denn schon wieder Weihnachten? Zumindest jagt eine Bescherung die nächste. Kimmich bleibt fest verwurzelt in München. Und Max Eberl verlängert zurzeit sündhaft teure Verträge, gefühlt im Minutentakt. Davies, Musiala, Kimmich, alle bleiben über Jahre Großverdiener beim FC Bayern.
Und genau deswegen
bleibe ich hier.
Kein Wunder, dass sich der Aufsichtsrat da die Augen reibt, denn...
Der FC Bayern hat kein Geld, Scheiße.
Ja, aber es gibt doch noch das legendäre Festgeldkonto. Das ist mittlerweile aber nur noch so voll...
Wie eine Flasche leer.
So schaut's aus. Dabei hat Uli Hoeneß dem Max Eberl doch glasklar erklärt, dass er die Kosten senken muss. Denn Bayern zahlt nicht nur fürstliche Gehälter, sondern hat auch auf dem Transfermarkt richtig zugeschlagen in den letzten Jahren. Kane, Olise, Palinha, allein die drei haben über 200 Millionen gekostet. Das muss ja irgendwie gegenfinanziert werden. Und an das Sondervermögen von Friedrich Merz kommt wohl, wenn überhaupt, eher die Konkurrenz. Aber zum Glück ist ja noch Gianni Infantino da, ein guter und verlässlicher Freund. Und wenn der Eberl schon nicht spart, vielleicht könnte dann wenigstens Infantino die Club-WM für die Bayern zweimal im Jahr durchführen. So schaut's aus. Jetzt aber mal im Ernst. Eberl muss sparen. Zur Not muss Müller aufhören. Oder Gnabry gehen. Oder Palinha. Oder Sané. Oder alle drei. Die Ersatzbank muss nächste Saison günstiger werden. Denn ob Tell wirklich teuer verkauft werden kann, fraglich. Früher hieß es bei den Bayern, was kostet die Welt? Da wurde ein Stadion aus dem Boden gestampft und aus der Portokasse bezahlt. Heute muss ein Umbau an der Säbener Straße aus Kostengründen verschoben werden. Wenn das so weitergeht, müssen wir den Bayern bald mit den Einnahmen aus dem Phrasenschwein unter die Arme greifen. So schaut's aus.
Aber wenn das so ist, haben wir heute noch ein bisschen zu wenig reingeworfen. Ne? Das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht. Ja, ist das... Ist das?
Nee, du wolltest
kannst
erst
du,
da.
Nee, kannst, wolltest du irgendwann, also wenn es für die Bayern wäre, würdest du dann was reingeben? Oder?
Nee.
Nee, okay. Alfred, ist das ein bisschen überspitzt, wie immer, aber ist das halbwegs richtig, dass das, was wir da so darstellen, dass das alles auch nicht mehr so einfach geht für die Bayern, alles zu finanzieren? Und wenn man dann nochmal überlegt, dass es ja auch Träume gibt davon, jetzt den Williams noch zu holen und den Wirtz noch zu holen und anderes. Geht das alles? Geht das auf?
Ich liebe ja dieses So schaut's aus.
Ich sehr, auch.
Weil es ja immer so den Kern trifft.
Ja.
Und weil immer die Wahrheit dahinter steckt. Bayern steht, glaube ich, gerade vor einer riesen Zäsur. Auf der einen Seite mit den Großen in Europa mithalten zu müssen. Andererseits stellen sie aber fest, dass finanziell nicht mehr alles geht. Also Real Madrid hat die Sorge, nicht auf der Bank Spielern 20 Millionen zu bezahlen. Manchester City wahrscheinlich auch nicht. Aber beim FC Bayern ist das Festgeldkonto jetzt, wie man hört und liest, und das sind Experten, die das behaupten, wirklich geschrumpft. Und man muss halt sagen, wie geht es in der Zukunft weiter? Muss man sich halt fragen, ob ein Gnabry, der, ich sag mal, überschaubare Leistung bringt, 19 Millionen verdienen muss? Auch bei Sané muss man das fragen, auch wenn er zurzeit wieder ganz gut spielt. Aber ist das nicht zu viel Geld dafür? Es muss ja auch so eine Abstufung geben. Stefan Effenberg wird auch das meiste verdient haben und andere weniger. Und deswegen war das dann eben damals eine Truppe, die funktioniert hat. Beim FC Bayern.
Es ist bei Sport 1 auch so. Stefan Effenberg verdient das meiste und die anderen eben weniger.
Aber im Ernst, ich glaube einfach, beim FC Bayern verdienen zu viele zu viel Geld. Und wie Sie jetzt den Wirtz da holen wollen, sprechen Sie ja so offensiv von, dass das ja offensichtlich wirklich geplant ist. Da bin ich mal gespannt, wie Sie das finanzieren wollen. Ich habe nur einen ganz, ganz persönlichen Wunsch dabei. Wenn Sie anfangen zu sparen bei Thomas Müller,
ja,
dann fangen Sie an, beim Falschen zu sparen. Also das ist...
Ja, Dyer, Sané und Müller, da laufen die Verträge jetzt aus. Und Müller als Vereinsikone, da hat sich Uli Hoeneß auch mal geäußert, ja, muss man ihm vielleicht ersparen, dass er nur auf der Bank sitzt. Wie siehst du die Situation rund um Thomas Müller?
Also ich fange bei Uli Hoeneß an. Also ich formuliere es mal ganz, ganz, ganz sachte. Das fand ich in puncto Wording und Timing äußerst unglücklich, um nicht zu sagen völlig misslungen. Das war der Tag, an dem Thomas seine Doku vorgestellt hatte. Also da hätte ich ihm ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl gewünscht. Ich hätte, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob es passiert ist, aber ich glaube, ich hätte auch als Max Eberl, als Christoph Freund anschließend vielleicht zum Telefon gegriffen und hätte auf der Müller-Seite mal angerufen und hätte gesagt, du, das war Uli, ja, aber wir sehen das anders. Ich weiß nicht, ob es passiert ist. Ich glaube, ich hätte es mir von der Müller-Seite her gewünscht. Das mal vorweg. Mein Gefühl sagt mir, dass er noch ein Jahr Fußball spielen möchte. ob das bei den Bayern zu den gegebenen Konditionen möglich ist, ich wage es schwer zu bezweifeln. Aber ich bin bei Alfred jemand, der dir über so viele Jahre nicht nur auf dem Platz geholfen hat, sondern vor allem auch neben dem Platz und der dir in jeder schwierigen Situation auch die Dinge wegmoderiert hat, da musst du doch eigentlich sagen, irgendeinen finanziellen Weg werden wir finden. Also ich glaube schon auch...
Du kennst ja Thomas
gut. Ich glaube schon auch, dass die andere Seite auch Abstriche macht. Ja, die müssen schon auch Abstriche machen. Also nochmal, er ist immer noch topfit. Ich glaube auch, dass er immer noch heiß ist, ohne Wenn und Aber. Aber natürlich nicht mehr in einer hundertprozentigen Prime. Aber dann, wenn halt, sag ich mal, eine Null streichst, dann müsste ja für beide Seiten immer noch eine Möglichkeit da sein, zusammenzukommen, weil das wäre jetzt so meine Tendenz.
Also sagen wir von 20 auf 2 Millionen, das wäre dann schon,
Du hast schon verstanden, was ich meine.
Hinterm Komma, ja, okay, da sind wir großzügig.
Du hast verstanden, was ich meine.
Ja, absolut, absolut. Stefan, trotzdem, also Müller, Sané, Dier, die laufen jetzt aus. Ja? Goretzka, Gnabry und andere 26. Kannst du alle verlängern und trotzdem irgendwie den Weg in die Zukunft finden oder muss irgendwie da jetzt der Max auch vielleicht im Konflikt mit dem Aufsichtsrat irgendwie einen Weg finden?
Ja, ich glaube, er muss erstmal ins Gespräch, auch vor allem mit dem Trainer. Also er gibt ja im Endeffekt auch eine gewisse Spielphilosophie vor. Du musst auf Spielzeiten gucken. Du musst sehen, wir nehmen Coman, einen Spieler, der herausragende Qualitäten hat, überhaupt keine Frage, offensiv ein Unterschiedsspieler ist, aber wie oft kommt er zum Einsatz? Da kann er nichts für, wenn er oft langfristig verletzt ist. Und steht das im Verhältnis zu dem, was er jeden Monat bzw. in einem Jahr bekommt? Da müssen sie ran. Und ich glaube, da werden sie auf die Spielzeiten gucken. Und dann musst du schon deine Ersatzbank dann mehr oder weniger ein bisschen aufräumen und vielleicht dann auch den jüngeren Talenten die Möglichkeit geben, eben irgendwann dort zu sitzen bzw. dort zu spielen. Aber das werden sie tun und das müssen sie auch tun müssen.
Alfred hat ja gerade Wirtz auch gesagt, auch dieses
Offensive. Ja, aber steht nicht im Verhältnis. Wirtz steht ja für mich mit dem, was die Bayern sagen, ist das ja ein krasser Widerspruch in sich. Zu sagen, wir müssen sparen. Aber wir wollen den Wirtz, wir wollen den Wirtz, wir wollen den Wirtz.
Du aber weißt, wer sagt das die ganze Zeit? Das sagt Karl-Heinz Rummenigge jetzt zum zweiten Hoeneß, Mal. Hoeneß hat auch mal davon geträumt. Aber Karl-Heinz Rummenigge hat in einem Interview, was uns ruht, jetzt zumindest den Ausschnitt mal vorstellt, das noch mal sehr, sehr deutlich gesagt. Das war jetzt in Italien, aber das erreicht uns ja trotzdem.
Ganz genau so in der Corriere della Sera hat er das gesagt. Und es ist ja wirklich erstaunlich, ne? Wenn er das vor einigen Wochen schon mal platziert hat. Uli Hoeneß davon spricht, dass es ein Traum ist, Florian Wirtz zu verpflichten. Und gleichzeitig hört man von diesen Sparplänen und fragt sich dann, okay, wie geht das zusammen? Jetzt hat Karl-Heinz Rummenigge Folgendes gesagt, darauf angesprochen, ob er Florian Wirtz verpflichten möchte. Ich hoffe es, denn es wäre ein großer Coup für uns, Wirtz und Leverkusen überzeugen zu können. Er und Musiala sind das Aushängeschild des deutschen Fußballs und unsere Philosophie war es immer, die besten Deutschen zu Bayern zu holen. Also beide im Verein, das wäre der große Traum, zumindest von Karl-Heinz Rummenigge. Wir wissen, Florian Wirtz hat den Vertrag bis 2027. Er kostet, sein Marktwert ist deutlich über 100 Millionen, also da muss man nochmal richtig reingreifen in die Tasche. Und demnach, ja, wo willst du da sparen? Das ist für Max Eberl dann auch nicht so leicht, glaube ich.
Absolut nicht. Welche Politik verfolgt da Karl-Heinz Rummenigge?
Das weiß ich nicht. Also,
hast du eine Idee?
Ich habe mit ihm drüber nicht gesprochen. Ich habe auch keine Idee. Aber dass sie ihn haben wollen, den Wirtz, ist ja erstmal richtig.
Und Entschuldigung, was sagst du?
Ist es richtig, wenn sie Wirtz haben wollen?
Ja, ja, also sportlich.
Also ich bitte dich, wer will ihn nicht haben? Aber welche Chancen sich ausrichten, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das sicherlich nicht so leicht wird. Denn wenn man so lange von dem abnehmenden Festgeldkonto spricht, das spricht sich ja auch rum. Andere Vereine haben das nicht so. Also ich wüsste nicht, wie Wirtz den Weg zu Bayern finden sollte.
Karl-Heinz Rummenigge kämpft ja auf ein Salary Cap.
Ja.
Also von daher. Aber ich finde es ja immer ganz spannend, die Diskussion. Hat eigentlich einer schon mal auf der Gegenseite gefragt. Also ist der FC Bayern für Florian Wirtz wirklich der nächste Karriereschritt? Ist vielleicht auch eine berechtigte Frage.
Warum soll er das gerade beantworten?
Naja, absolut. Aber ich sage nur, ich finde es interessant, dass die Diskussion ja nur in eine Richtung geführt wird. Ich würde eher die andere Seite mal befragen. Also jetzt
aber es war ja jahrelang, Jahrzehnte so, wenn Bayern sagt, den wollen wir haben, haben sie
ja aber die Zeiten gekriegt. Sind ja, aber das haben aber wir ja gelernt.
Zeiten, die Zeiten sind vielleicht vorbei. Haben sich einige noch nicht dran gewöhnt. Ja. Und glauben, es ist immer noch so. Ja. Das kann natürlich sein.
Das ist das, was du meintest auch. Das passt nicht so richtig zur Vereinspolitik jetzt sozusagen, dieses Ding immer zu fordern, diesen Wirtstransfer, der so eine Größe hat.
Ja, das ist ja ein Gesamtpaket dann von, keine Ahnung, 200 Millionen.
Ein paar hundert Millionen, ja.
Ja, genau. So, und nochmal, es steht ja im Widerspruch zu dem, was der FC Bayern eigentlich machen muss, nämlich zu sparen oder anfangen zu sparen. Dann über einen Spieler zu reden, der 200 oder wie auch immer das Paket dann sein wird, kostet mit Ablöse, Gehalt und so weiter. Ich finde das eigentlich ganz spannend, weil vor ein paar Jahren hat Bayern München ja auch angefangen zu sagen, wir müssen auch mal wieder auf junge Spieler setzen, ja. wo Uli Hoeneß ja vor zwei Jahrzehnten gesagt hat, wir sind kein Ausbildungsverein. So, das haben sie ja so ein bisschen mal umgeschrieben, arbeiten da dran. Aber das steht ja im Widerspruch. Also Kalle Rummenigge baut ja einen extremen Druck auf die Seite von Max Eberl und vom
Christoph Freund,
genau. Die müssen ja mit dieser Schlagzeile leben, bekommen den Druck aus den eigenen Reihen und müssen liefern. Also jeder Bayern-Fan will, glaube ich, wird's mal im Bayern-Trikot sehen, glaube ich. Aber das ist natürlich ein hartes Arbeiten für die Jungs auf der anderen Seite, aber die im selben Verein sind. Also das ist nicht einfach. Also das ist so ein bisschen Politik mit dem Spiel.
Man muss ja auch mal sagen, der Satz war ja gerade richtig. Die andere Seite wird gar nicht gefragt. Niemand spricht mit Bayer Leverkusen. Und Bayer Leverkusen ist ein Verein, wenn wir über Festgeldkonto sprechen, die haben da was im Kreuz, da ist ein Festgeldkonto ohne Ende. Ja. Und die glaube ich nicht, dass sie sagen, ja, den gehen wir jetzt mal ab, weil Bayern München
will. Ja, das ist ja auch anders geworden. Das war früher wirklich so, wenn Bayern einen haben wollte, Vereinsschwächen und so weiter, dann haben sie ihn rausgeholt. Das ist heutzutage nicht mehr so. Und ich glaube, dass die Spieler heutzutage auch eher bereit sind, den Schritt ins Ausland zu gehen und zu sagen, da sehe ich meine Entwicklung, da sehe ich mein Potenzial, ob es jetzt Real Madrid, Barcelona oder die Premier League ist. Es gibt ja mittlerweile so viele Optionen für die Spieler. Früher war es ja so, zu meiner Zeit eher so Italien. Das war dieses goldene Land, da will jeder hin, Juve, AC Mailand, Inter Mailand. Das hat sich heute natürlich auch schon verändert mit Vereinen wie Paris oder eben die Premier League.
Und auch die großen spanischen Vereine sind immer noch Real Madrid, ganz besonders mit dem Klang, einfach ein Sehnsuchtsort für viele, viele Spieler. Würdest du eigentlich sagen, das ist okay, dass Vertreter des FC Bayern, jetzt in Person von Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß, so offensiv Florian Wirtz, immer ein Spieler von Bayer Leverkusen, der vielleicht auch noch mal den Vertrag dort verlängert, diskutieren, besprechen, umgarnen? Oder macht man das nicht?
Ich finde es schon auch manchmal gut, um auch dem Spieler zu vermitteln, die meinen es ernst, die wollen ihn wirklich und sie sind auch bereit, um diesen Spieler zu kämpfen, weil Bayern ist sich natürlich auch bewusst, dass Florian Wirtz überall gerne gesehen wäre und bestimmt auch von überall, von den großen Vereinen Angebote kommen werden. Von daher bis zu einem gewissen Grad finde ich das okay. Ich möchte nochmal auf den
Punkt Junge. Ganz kurz. Ja? Jetzt stell dir vor, ich sag mal, Manchester City würde jetzt alle zwei Wochen sagen, Musiala.
Das machen die Bayern doch seit Jahrzehnten.
Das ist das Selbstverständnis des FC Bayern.
Absolut. Ich meine, es ging ja auch jahrelang darum, zu einem wichtigen Zeitpunkt einfach da vielleicht ein bisschen ein Störfeuer und auf einmal, jetzt ist er verletzt, aber vielleicht macht es ja auch was mit dem Junge und vielleicht ist Karl-Heinz Rummenigge ja nicht so von der Meisterschaft überzeugt wie andere und jetzt zündelt er da ein bisschen und dann ist vielleicht die Leistungsfähigkeit nicht ganz so hoch, weil natürlich die Leverkusener auch sagen, hey, das ist unser Junge, ja, der gehört uns.
Ja. Aber jetzt mal zur Machbarkeitsfrage, weil wir auch über junge Spieler gesprochen haben. Bayern hat ja mit Paul Wander einen Spieler gerade ausgeliehen, der sich sehr gut entwickeln könnte. Tom Bischoff wurde verpflichtet. Du könntest den Sané-Vertrag auslaufen lassen und vielleicht einen Gnabry oder Coman verkaufen. Das sind jetzt wahrscheinlich nicht insgesamt 200 Millionen, die dann zusammenkommen. Aber der Weg wäre schon da, wenn sie einige Schritte dahin gehen, um die Verpflichtung von Florian Wirtz in den Bereich des Möglichen zu bringen, glaube ich.
Realistisch?
Also ich glaube, dass es auch nicht so einfach ist, immer die Verträge, also die noch laufen, dass du die Spieler einfach vom
Hof bekommst. Haben wir bei Goretzka gesehen.
Weil ich meine, es ist ja auch so, also die verdienen bei den Bayern sehr, sehr gut. Es ist eine lebenswerte Stadt, du hast ein tolles Umfeld. Auch das, weil wir das vorhin bei Kimmich schon hatten, es ist ja auch nicht so, dass für diese Spieler 10, 15 Vereine in Frage kommen. Was will der Spieler? Also ich meine, so einfach ist es dann auch nicht zu sagen, so jetzt machen wir einen Cut, der hat zwar noch 2 Jahre Vertrag, aber im Sommer ist er weg.
Ja, und noch was, wir können natürlich Gnabry, also nicht wir, sondern der FC Bayern kann schon Gnabry und Sané und wie noch immer wegschicken. Trotzdem muss auf der Position ja irgendwann auch irgend noch einer spielen. Ja, also sie bräuchten schon einen Ersatz dafür.
Ja, aber die habe ich ja gerade genannt.
Wanner sehe ich da jetzt nicht unbedingt so, aber
gut, gleichzeitig
bei den Ansprüchen, die der FC Bayern hat, sollte es dann schon
Du hast aber auch gesagt, dass du nicht allen den Topvertrag geben kannst.
Nein, also irgendwo nein, muss nein. Man ja dann vielleicht, die Entscheidung treffen. Vielleicht wurde einfach zu viel Geld
genau
ausgegeben.
Das, bei den genau Vertrag. Das ist die Schwierigkeit.
Er hat ja auch gesagt, ich habe damals am meisten verdient. Stimmt ja nicht, ich war ehrenamtlich unterwegs.
So, jetzt wird es Zeit, dass wir eine Unterbrechung machen und melden uns gleich zurück. Mit unter anderem dem FC St. Pauli, der am Freitag einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht hat. Begeisterten Menschen, wir sind wieder beim Stahlberg-Doppelpass hier bei Sport 1 aus München. Und Ruth klärt uns auf, was ist rausgekommen bei unserer Frage der Woche. Wird es ja, nochmal spannend im Meisterkampf?
Das wollten wir wissen. Was macht Leverkusen heute gegen Stuttgart? Spielt ja um 19.30 Uhr, müsste gewinnen, dann wären es nur noch 6 Punkte Abstand auf die Bayern. Und ich sehe hier ein sehr deutliches Online-Ergebnis. Ich würde aber gerne einmal hier kurz unsere Zuschauer fragen, wer glaubt denn von euch, dass Bayer Leverkusen die Meisterschaft nochmal spannend macht? Hab ich mir gedacht, das sind nämlich hier auch nicht so viele. Und bei der Umfrage sind es 74%, die Nein sagen und auch nur 25,8, also das kommen wir nicht ganz drauf, 74,2. Und demnach ist es also wirklich so, dass die meisten glauben, die Bayern haben die Meisterschaft schon in der Tasche. Was sagen Sie am Dopafon?
Falls Leverkusen heute gewinnen wird, wird die Meisterschaft nochmal spannend. Bayern hat gezeigt, dass wenn sie rotieren, sie auch Spiele verlieren können. Und sie müssen noch rotieren, da sie noch in der Champions League sind.
Leverkusen wird auf jeden Fall an die Bayern noch rankommen. Es wird eine ganz knappe Sache. Leverkusen hat sich noch nicht aufgegeben. Lonzo ist ein guter Trainer und der wird das schon schaffen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Die deutsche Meisterschaft für die Bayern ist durch. Leverkusen schwächelt. Mein Respekt, ganz klar, Trainer Kampany, an den fast alle gezweifelt haben.
Ich glaube schon, dass Leverkusen noch aufholen kann, weil Bayern gegen Dortmund nicht gewinnt, gegen Augsburg nicht gewinnt und auch nicht gegen Leipzig gewinnt. Und da kann es passieren, dass Leverkusen ganz nah rankommt.
Bei manchen Meinungsäußerungen hört man so ein bisschen die Hoffnung raus, dass wir noch einen spannenden Meisterkampf kriegen. Aber vielen Dank auf jeden Fall fürs Mitmachen am Dopafon und auch bei der Frage der Woche online. Und ich habe es gesagt, wir kommen zu St. Pauli. Muss man ja auch mal sagen, wir haben 25 Punkte, die stehen ganz gut da. Am Freitag gegen Hoffenheim gewonnen und da ging richtig Erleichterung durch, auch bei Alex Plessin, dem Trainer. Die Bilder dazu und dann sprechen wir über die Kiezkicker.
Pure Freude bei St. Pauli. Nach Schlusspfiff lässt vor allem der Trainer seinen Emotionen freien Lauf. Freitagabend ausgelassene Stimmung am Millerntor, so wie man es kennt. St. Pauli gelingt gegen Hoffenheim ein Big, Big, Big Point. In diesem 1:0-Sieg steckt so viel von St. Paulis Erfolgsrezept. Vorne nutzt der Aufsteiger eiskalt den Blackout von Hoffenheims Keeper Baumann zum entscheidenden Treffer. Hinten steht jetzt schon zum 8. Mal in dieser Saison die Null. Mit 121,1 Kilometern pro Spiel läuft zudem kein Team in der Bundesliga mehr als St. Pauli. Wir fragen uns daher, wer glaubt nicht, dass St. Pauli die Klasse hält?
Ja, wer glaubt's nicht? Anto? Ihr glaubt alle an St. Pauli. Du auch, was gefällt dir bei St. Pauli? Ich meine, sie haben wenig Gegentore bekommen, 30, aber auch nur 20 geschossen. Also so mega attraktiv ist es vielleicht nicht.
Ja, wird ja nicht erwartet vom Aufsteiger. Also ich glaube erstmal 8:0 für einen Aufsteiger, das ist schon mal wirklich lobenswert, überhaupt keine Frage. Und ab und zu schießen sie auch ein Tor. Also durch diesen Sieg am Freitag muss ich sagen, du hast die Erleichterung gesehen beim Trainerteam, bei den Spielern. Das war wirklich, da war so, so viel Druck drauf. Und sie haben den Druck standgehalten, haben das Spiel gewonnen. Was ich mir wünsche, ist, dass Pauli drin bleibt und HSV auch aufsteigt als Hamburger.
Ja.
Dann haben wir die zweimal wieder zusammen und bei der ersten Liga. Das würde ich mir wirklich wünschen.
Ich glaube, da bist du nicht alleine.
Mich freut es vor allem für einen Trainer, weil ich mag so Geschichten. Als Hürzeler ging haben alle gesagt, oh, wie soll das werden? Und dann kam Blessin und der eine oder andere hat gesagt, wer?
und hat halt die Vita gar nicht gekannt. Ne? Also die haben ja den nicht geholt, weil er in Leipzig damals mit Alex besonders gut die Getränke angemischt hat, sondern der hat in Ostende einen super Job gemacht. Der war Pokalsieger mit Saint-Gilloise, der war in Genua und der hat am Anfang der Saison auch was gemacht, was auch brutal für ihn spricht, finde ich. Er hat eine Idee reingebracht, die nicht so funktioniert hat. Dann hat er umgeswitcht, dann hat er angepasst. Auch das spricht für die Qualität des Trainers. Und also was der da leistet, mir läuft das viel zu sehr unter dem Radar. Also ich sage da Chapeau mit dieser Mannschaft. 25 Punkte, keiner spricht darüber, dass ihm die beste Offensivwaffe Guilavogui, weil es eben deutschlandweit nicht so ein Thema ist. Wenn der woanders fehlen würde, also von der Qualität, was er der Mannschaft gibt, wäre das ein Riesenthema. Da spricht gar keiner drüber, der steht im Moment seit Wochen nicht zur Verfügung. Also ich ziehe da den Hut und sag Chapeau.
Kannst du dich wieder freuen, wenn jemand pro Trainer spricht? Tut dir gut offensichtlich, magst du?
Ja, ich ja auch in Schwabe. Ja. Wir haben mit Tommy Letsch, Alex Plessin und ich haben damals in der Oberliga zusammen gespielt, deswegen geht der Weg schon.
Zusammen in einer Mannschaft oder?
Ja,
bei wem?
Ja.
Also sag den
SV
Verein.
Bodenlanden.
SV Bodenlanden.
Sagt jedem was, oder?
Absolut. Ich kenn's.
Ja. Und seitdem ging der Weg immer irgendwie, also man hat sich eigentlich nie aus den Augen verloren und es wurde ja gerade richtig angesprochen. Davor war es allerdings auch so, dass sie nach einem relativ großen Abstand, der war glaube ich auch schon mal 8 Punkte oder sowas, sind sie jetzt wieder mit rankommen, weil halt Bochum plus 2 Punkte dann noch gewonnen hat. Ja, auch Dieter Hecking macht da einfach einen super
Sensationell,
Job.
Sensationell, absolut.
Ja. Hoffenheim hätte jetzt die Möglichkeit gehabt, irgendwie sich gefühlt da ganz abzusetzen. Und dass das dann natürlich ein big, big, big point ist, wie es gesagt worden ist, das ist klar.
Wir gucken mal auf das Restprogramm, sage ich mal. Das ist erstmal die Tabelle. Also so sieht es da aus. Aber das ist das Restprogramm von St. Pauli. Also auswärts Bayern, zu Hause Gladbach, dann in Kiel, dann zu Hause gegen Leverkusen. Jetzt geht es so weit weg, dass ich es nicht mehr lesen kann. Aber ich weiß, es endet mit einem direkten Duell gegen Bochum. Und so richtig einfach ist es nicht, weil da ist auch noch Frankfurt drin, da ist noch Stuttgart drin. Also wie viele Punkte holen Sie noch? Und ihr wart ja der Meinung, es reicht, wo du auch, ne?
Ja, hier stechen ja 2 Partien raus. Einmal das Auswärtsspiel in Kiel und das Heimspiel am letzten Spieltag gegen Bochum. Aber Pauli ist auch in der Lage, hier und da Punkte zu holen. Also Bochum hat in München gewonnen. Warum soll Pauli nicht in München gewinnen?
Pauli, St. Pauli hat in Stuttgart gewonnen, hat in Freiburg gewonnen. Ja, also das ist schon jederzeit möglich.
Baden-Württemberg und gewinnen Sie gerne, glaube ich, wenn du dir die Ergebnisse
machst. Ja, mit dem Trainer zusammen. Aber, oder mit dem Sportdirektor. Aber auch, du hast über Alex Bessin gesprochen, auch Andi Bernemann macht da einfach einen richtig, richtig guten Job. Ja, auch da hätte man sagen können, vielleicht lieber jemand, der die Bundesliga so ein bisschen kennt und mit dem gehen wir dann in die Bundesliga rein. Sie machen es einfach gut. Aber es gibt da auch grundsätzlich, ja, entgegen der landläufigen Meinung, relativ wenig Vollblinde in der Bundesliga. Ja, also da verstehen schon relativ viele auch ihren Job.
Namen nennen?
Auch wenn's
aber
nicht.
Aber wer steigt denn ab, eurer Meinung nach? Wer geht runter? Was glaubst du? Wer geht direkt runter?
Ich meine, wir haben ja heute einen Kracher mit Heidenheim gegen Kiel.
Ja.
So. Wer steigt ab?
Ja, ja.
Ja, Alfred.
Er hat dich angeguckt, nicht mich.
Ich glaube schon, dass Heidenheim es in diesem Jahr treffen
das ist
wird.
Erwischt.
Bei Bochum muss ich ganz ehrlich sagen, die sind relativ stabil jetzt wirklich geworden. Also nicht nur durch den Auswärtssieg in München, sondern die Art und Weise, wie sie mittlerweile zum Teil auch Fußball spielen. Also sie verteidigen nicht nur, sondern sie spielen wirklich auch offensiv durch Dieter Hecking wirklich Fußball. Das ist schwer zu sagen. Pauli ist auch noch mit drin. Auch keine Frage, aber dieses Spiel heute Abend oder heute am späten Nachmittag ist schon extrem wichtig. Also wir sehen uns ja am nächsten Sonntag wieder, Florian.
Nein, am nächsten Sonntag bin ich nicht da.
Zum Glück. Entschuldigung.
Oh, das ist brutal. Nächsten Sonntag ist Länderspielpause. Also da geht es ja nicht um...
Warum bist du nicht da?
Weil ich beim
bist Länderspiel du eingeladen bin. Worden?
Nee.
Bist du im Kader?
Muss den Fernseher anmachen, dann siehst du mich.
Ich glaube, das ist nach wie vor offen. Ja. Dieser Abstiegskampf ist nach wie vor offen.
Stefan, es fällt mir jetzt schwer, aber es ist heute ein besonderer Tag. Weißt du, was heute los ist?
Was heute los ist?
Hm? Was wir heute hier feiern. Und du hast ja eigentlich nicht verdient, dass wir dich jetzt so loben. Es ist heute deine 200. Sendung als Experte.
Bravo!
Das im Ehrenamt.
Nicht alle 200 Sendungen hast du mich attackiert, weil da nicht alle 200 dabei. Aber die wir gemeinsam machen seit 4 Jahren, da mache ich sehr, sehr gerne mit dir. Und wir gucken mal rein. Stefan Effenberg, 200 Sendungen als Dopa-Experte. Norman Soleder.
Als Stefan Effenberg zum Doppelpass kam, musste er erst mal wissen, wer ist wer und wer macht hier eigentlich was. Sein erster Eindruck?
Die gute Stimmung hier, du.
Ja.
Als Experte weiß Stefan Effenberg natürlich ganz genau, wie es früher auf dem Platz zuging.
Wo du mir den Stollen reinbohrst in den Fuß?
Genau.
Aus Versehen, oder?
Aus Versehen, wollte ich aber nicht. Ja, ja. Ganz ehrlich. Nein, aber...
Ja, das tat weh, muss ich ehrlich sagen.
Wehgetan hat natürlich auch, wenn die Doppelpassgage sofort wieder im Phrasenschwein verschwunden ist. Und manchmal musste Stefan sogar zahlen, obwohl er unschuldig war.
Bleib mir mal von dir gleich, ja?
Hinter großen Männern steht meist auch eine starke Frau. Bei Stefan Effenberg sind es sogar zwei. Seine Ehefrau Claudia und seine Mutter.
Wir wohnen fast nebeneinander, wir gucken separat, schicken uns gegenseitig Fotos. Und dann heißt es immer, der ist ja heute gar nicht rasiert. Also sagt sie.
Sorry. Also.
Meine Mutter hat mir gerade geschrieben, ob wir nicht auch noch andere Themen haben.
Manchmal wird man als Doppelpass-Experte aber auch an Themen erinnert, die man gar nicht mehr so genau wissen will.
Ich wurde ja einmal nach Hause geschickt, so, dann wollten sie mich ja zurückhaben, Erich Rippig.
Du wurdest nach Hause geschickt?
Und ja, das, aber...
Kannst du mich gerne daran erinnern?
Ich muss gleich mal ab.
Was hast du denn da gemacht?
Da hat er ja den Stinkefinger nicht in der Tasche.
Der Mittelfinger ist abgekippt. Ne? So, Erich
Rippig. War falsch rum abgekippt.
Genau, umgekippt.
Schwamm drüber und schnell zurück zum Fußball. Stefan Effenberg steht auch für Tadel, Lob und Selbstkritik.
Die Dümmsten schießen die besten Elfmeter. Dann lag ich heute Morgen im Bett, schön, weißt du, Vorbereitung für die Sendung, habe ich gedacht, ich war ja auch Elfmeterschütze. Also ich habe 10 Minuten.
Stefan Effenberg war und ist ein Vollprofi. Und er hat nicht immer nur aufs Geld geschaut.
Wenn der Herr Effenberg von Bayern München, keine Ahnung, damals, ich weiß es nicht, 5 Millionen, 3 Millionen, aber hätte ihm ja in England gesagt, Herr Effenberg, ich zahle Ihnen 15 oder 20 Millionen Euro, dann wäre Herr Effenberg auch nach England gegangen.
Nee, ist er aber nicht, weil ich hatte ein Angebot von Arsenal und bin dann nicht hingegangen und hätte mehr Millionen verdienen können.
So schaut's nämlich aus. Und deshalb hoffen wir, dass er jetzt bei uns bleibt. Und zwar mindestens nochmal 200 Sendungen.
Hast du noch ein bisschen was im Tank, Tiger? Ja. Ja? Und ich kann dich auch nicht abhalten?
Wie abhalten? Womit?
Du musst jetzt den Leuten sagen, dass wir uns eigentlich gut verstehen, auch wenn es manchmal nicht so rüberkommt.
Ja.
Ich mag dich auch,
ja, ich mag
Stefan.
Dich auch. Nein, es ist mir immer eine große Freude.
Mir auch.
Und also okay, jetzt hast du mir den Ball rübergespielt. Also ja. Nicht nur mit dir, diese Sendung zu machen oder mit Ruth oder mit Katja, auch dem Team drumherum, die man nicht sieht, die so viel investieren. Schon morgens um 7 oder 8 Uhr, wenn wir in die Vorbereitung gehen, eine Sendung, muss ich wirklich sagen, das ist ein ganz herausragendes Team. Ich fühle mich hier mega wohl. Ob es 200 neue oder noch mehr Sendungen werden, weiß ich nicht. Aber ich bin hier gut aufgehoben und werde wohl auch noch mal weitermachen.
Ja, da freue ich mich sehr drüber. Und nur um dir so einen kleinen Ansporn zu geben, Udo Lattek hat 464 Sendungen gemacht als Experte. Also hast du noch einen Weg zu gehen, aber ich traue dir es zu.
Jetzt schauen wir mal. Ich mach das gerne, ehrenamtlich, alles gut.
Okay, so, Ruth,
ja,
jetzt.
Und Effe kriegt ja immer den meisten Applaus, also Effe, du musst natürlich unbedingt noch viele Sendungen dranhängen. Ja. Jetzt zum Abschluss, Sie kennen das, liebe Zuschauer, der Doppelpass geht auf Tour, also vielleicht auch in Ihrer Nähe, in Ihrer Stadt gerne Tickets holen. Im Frühjahr gibt es neue Events und Spenden. Es kamen 665 Euro zusammen, vielen Dank, und gespendet haben Raimund Wien, Sportfreunde Dusslingen, Doris und Konrad Oswald aus Reichertshofen, TuS Willensdorf Wilgersdorf, SV Bedernau, die Angela, Fahrdienst Vogt aus Kevela, Bernd Strassen aus Kivella, Stefan Schweiger vom ASV Glonn, Olga und Markus aus Verden an der Aller, MK Stahl und Maschinenbau GmbH aus Regensburg, Martin Paul Ultras aus Magdeburg, Marco und Angela Graumann, liebe Grüße nach Wittenberge. Das taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg, die Bayern-Bazis Flachslanden, HC Sachsen-Neustadt-Sebnitz, Moritz-Stanek-Stiftung, Frank und Katrin aus Rüdersdorf und Martin, der wahre Fan, ich hoffe Dopa-Fan. Dankeschön.
Ja, vielen, vielen Dank für die Spenden. Danke für Ihr Interesse heute am Dopa. Dankeschön allen für den Besuch. Und ich habe leider noch zwei traurige Meldungen zum Ende. Doris Fitschen, langjährige Nationalspielerin, ist verstorben. Genauso wie Fritz Scherer im Alter von 85 Jahren, der langjährige Bayern-Präsident. Mögen Sie in Frieden ruhen. Danke für die heutige Runde. Wir verzichten auf Bier und auf Musik am Ende zu Ehren der beiden Verstorbenen und wünschen Ihnen noch einen schönen Sonntag. Nächsten Sonntag, wie gesagt, gibt es wieder ein Dopa. Dann Länderspiel. Jochen Stutzki freut sich, wenn Sie einschalten. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.